geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Genregeschehen. Herzlich willkommen hier bei unserem kleinen, feinen Podcast rund um das Thema Genrefilm. Und das wie immer in einer fantastischen Besetzung namens André Hecker.
Moin Moin.
Und Tino the Spirit Untamed Hahn.
Er kann nicht nur Barney Gröll, aber er kann auch Spirit. Sehr gut.
Ich kann auch einfach alle Pferde.
Buchen Sie ihn jetzt für Barney Gröllheimer oder Pferd.
Vielleicht muss Tino so ein Reenactment-Podcast machen, wo er einfach ganz halt in Stimmen von anderen, von Filmfiguren spricht.
Ja, also ich mache so wie aber, Sascha Krammel, aber nur mit so Horrorfiguren, dass ich so Freddy und irgendwie Jason habe, die dann so miteinander reden. Das bereite ich mal ein bisschen vor.
Dürfen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer...
Jason redet ja gar nicht. Das ist ja noch praktischer. Ich nehme einfach zwei Figuren, die nicht reden und mache so ein 90-minütiges Programm damit.
Ja, oder du machst halt dieses Kill, Kill, Kill,
mach.
Also dieses Flüstern einfach
nur. Ja, stimmt. Auf alles, mir eine Woche Zeit, dann kriege ich, glaube ich, Chucky ganz gut hin.
Ja. Tino Hahn, der deutsche Brad Dourif. Ja.
Dürfen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer und nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ich es eben gesagt habe, informieren, worum es geht und weshalb wir so amüsiert sind?
Tino? Ja, natürlich.
Ja, weil unser geschätzter Kollege Herr Hahn hatte nämlich sich kurz vor dieser Aufzeichnung noch die Box-Office-Starts angeguckt oder Zahlen angeguckt und dachte, da ist ein Film relativ weit oben, der mir entgangen ist. Ein Horrorfilm, der mir entgangen ist. Denn er befand sich im Umfeld von Saw, Spiral und was war das andere?
The Unholy.
Und dieser Film heißt The Spirit Untamed. Ja, nichts ahnend oder ohne zu ahnen, dass es sich dabei um einen Animationsfilm handelt, nämlich um die Fortsetzung von Spirit, ein Pferdefilm oder Pferdeanimationsfilm. Ja, so viel dazu, genug der Albernheiten, kommen wir zu was Ernstem, nämlich dem heutigen Programm.
In dieser Folge gehen wir dem Fluch einer Hexe auf den Grund im ersten Teil der 90s Netflix-Trilogie Fear Street 1994. Dann spielen wir ein gefährliches Spiel in der Gesellschafts- bzw. Videospielverfilmung Werewolves Within. Anschließend ergründen wir die Geister, die wir alle in uns tragen, im diskussionswürdigen deutsch-österreichischen Drama The Trouble with Being Born. Und zu guter Letzt konnten wir dank eines Hörerwunsches eine Filmlücke füllen und sprechen über Night of the Creeps. Viel Spaß!
Und weil wir viel vorhaben, würde ich auch direkt mal einsteigen. Und zwar mit einem kleinen, wie soll man es nennen, modernes Genre-Double, können wir so sagen, weil das sind ja jetzt so zwei Filme, die jetzt im gleichen Zeitraum entschieden sind und ja, beide auf ihre Art und Weise längst bekannte Pfade nochmal betreten, auf andere Art und Weise.
Mhm.
Ja?
Ja.
Gut. Und ich würde es jetzt mal ein bisschen anders aufziehen, denn ich habe so den Eindruck, dass unsere Tendenzen bei beiden Filmen ungefähr ähnlich sind. Und beginnen wollen wir aber mit Fear Street Part 1, 1994, von Lee, wie wird sie ausgesprochen, Janiak?
Janiak,
vermute ich mal. Ja, aber
ein Film, der jetzt gerade auf Netflix erschienen ist. Die Handlung lautet wie folgt. Im Jahr 1994 entdeckt eine Gruppe von Teenagern, dass die schrecklichen Ereignisse, die ihre Stadt seit Generationen heimgesucht hat, alle miteinander verbunden sind und dass sie vielleicht die nächsten Opfer sind. Ja, ich würde es jetzt mal so machen. Ich glaube, bei uns allen dreien ist so die Meinung zu diesem Film von schlecht bis maximal mittelmäßig. Ja?
Ja.
Und wie wir alle drei festgestellt haben, ist das aber nicht unbedingt der allgemeine Konsens, sondern dass der Film zumindest so laut Letterboxd oder vielleicht laut einiger Kritikerseiten eigentlich eine deutlich bessere Durchschnittswertung hat. Sagen wir es mal so. Ja? Und ich würde mich jetzt fragen wollen, im Namen von uns dreien, warum ist dem so? Warum finden wir den Film zu dritt nicht so gut, wie es so der allgemeine Eindruck ist, sage ich jetzt mal.
Ja, Bayern München hat auch viele Fans. Also das nur, weil viele Leute den gut, und ich glaube, wir finden ihn halt schlecht beziehungsweise unbefriedigend, weil er so unausgegoren wirkt, aber es ist, glaube ich, so ein typischer, und das gar nicht mal so despektierlich gemeint, eher so ein typischer Einstiegsfilm in so ein Genre, wo man vieles von dem, was wir als total verbraucht oder unlogisch oder irgendwie ausgelutscht wahrnehmen, noch gar nicht als so, das ist halt auch gar nicht so verbraucht, sondern es ist halt eigentlich ja, basiert es ja auf Jugendromanen. Und so ähnlich fühlt sich das ja auch an, teilweise aber auch viel zu brutal. Die Sexszenen sind völlig unmotiviert. Also für mich war gar nicht klar, wer die Zielgruppe von dem Film sein soll, weil die ganze Tonalität spricht aus meiner Sicht eher so 12-Jährige an. Dann wechselt aber immer wieder irgendwie die Tonalität und versucht ja auch gar nicht zu überraschen, sondern hastet da ja auch mit so einer merkwürdigen Geschwindigkeit durch, ohne wirklich Spannung aufzubauen. Also es fühlt sich so ein bisschen an, auch wie diese Gänsehautfilme, die ich mehr mochte als Fear Street, weil Fear Street auch, ja, es wirkt halt schludrig. Diese ganze Inszenierung mit diesem Sunnyville, Shadyville, dass quasi so zwei Stadtteile bei, oder zwei Städte beieinander sind. Dem einen passiert nie was und das andere ist quasi das größte Killerloch der USA. Das ist ja eine spannende Grundidee, die wird aber einmal kurz etabliert, dann prügeln sich kurz die beiden Football-Teams, weil sie in so einem Zwiespalt sind. Und dann wird auch dieser Storyfaden wieder komplett fallen gelassen, der vermutlich in den folgenden Teilen auch nicht mehr aufgenommen werden kann, weil das ja alles Prequels sind. Also das finde ich halt schade, wie viel Potenzial einfach verloren geht von dem, was möglich gewesen wäre.
Na, ich fand halt vor allem auch solche Sachen eben wie diese zwei Städte. Das ist ja fast schon so wie Shelbyville und Springfield,
ja, genau,
und Simpsons.
Ja.
Ne? So zwei rivalisierende Städte, die hassen sich gegenseitig. Die eine ist halt, wie du sagst, so, da passieren nur Verbrechen und so weiter. Und das, warum das da passiert, das ist ja so ein bisschen der Kernplot, der rote Faden dieser ganzen Filmreihe, was wir dann in den nächsten zwei Filmen ja dann noch wahrscheinlich eben, wie du sagst, prequel-mäßig lernen werden, worauf das Ganze basiert und fußt, warum es da so schlimm zugeht. Und das andere ist eben so die Rich-Gegend, ja, also so ein bisschen wie Frankfurt und Offenbach und so. Also der unbeliebte Part dieser Region so. Und ja, in dem einen leben halt die Wohlhabenden, da gibt es schöne Häuser und die Shadyville sieht halt eben genauso aus, wie es heißt, alles verfallen, eher ein bisschen ranzig und eben da lohnt sich nicht zu leben. Und irgendwie alle wollen da irgendwie auch raus. Fast wie so ein Slum, kann man fast schon sagen. Und ich gebe dir recht, das wird halt nicht so richtig etabliert. Und die Idee davon aber ist genau eigentlich ja wie der ganze Film. Der hat eben diese Kitschigkeit, ne? Genau eben, was solche Jugendromane mitbringen. Ich musste auch ganz halt so eben an Scary Stories to Tell the Dark und sowas denken. Das Ganze fühlt sich ja an wie so eine Lagerfeuergeschichte. Und ich glaube, um jetzt mal auf die Frage von Daniel mehr einzugehen, warum das eben doch viele Leute irgendwie mögen. Der Film versucht ja so ein bisschen Stranger Things aus den 90ern nur mit mehr Horror zu sein. Also er will ja einmal dieses Gefühl der 90s rüberbringen, so ein bisschen Retro, dann gleichzeitig eben dieses unbeschwert kitschige Jugendlagerfeuer-Geschichten-Flair, wo man nicht zu viel hinterfragen muss, sondern man lässt sich halt einfach mit simplen Schreckmomenten irgendwie gruseln und überraschen. Aber ich gebe Tino vollkommen recht, nämlich das war auch so mein größtes Problem, dass der Film dafür echt krass die Tonalitäten wechselt. Erstmal wirft er dir halt einfach so unmotiviert einfach so alle 30 Sekunden 90s-Songs um die Ohren, bevor der eine ausgespielt ist, läuft schon wieder irgendwie der nächste. Da liegen überall so Gameboys und Walkmans rum, was halt total plakativ ist, war fast ein bisschen wie bei Captain Marvel, so, da habe ich auch nicht gefühlt, wo es spielen soll, weil dafür, dass es halt 1994 spielen soll, sieht der ganze Film halt auch viel zu geleckt aus, so. Das sieht alles aus wie heute, aber die ganzen Settings sind halt ausstaffiert mit Sachen aus den 90ern, damit du halt verstehst, ah, okay, sind die 90s. Das war mir halt ein bisschen zu platt so. Und dann eben, wie gesagt, genau, die Zielgruppe, also auch die Charaktere, mit denen man sich identifizieren soll, sind eher so, ich würde sagen, so Alterszielgruppe eben so 14 bis 16. 12 ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu jung. Ich würde so sagen, 14 bis 16 ist so die eigentlich die Zielgruppe für den Film, rein von der Tonalität, von den Charakteren her, mit der Identifizierung, auch dieses Coming of Age, was da so ein bisschen drin steckt, und ich muss hier raus, so aus diesem Loch. Aber dann kommen eben solche übertrieben krassen Gewaltspitzen, die ja dann auch irgendwie dann teilweise Hommages sind an irgendwelche 80s-Slasher-Filme, ich sag nur zum Beispiel Intruder am Ende mit dem Supermarkt. Die dann halt wirklich hart sind, wo du halt sagst, ja, okay, aber das ist natürlich für einen 14-Jährigen auf jeden Fall nicht geeignet. Der Film hat ja auch bei Netflix eine Alterssperre ab 18. Auf der anderen Seite sage ich, na klar, genau wie wir gucken sich heutzutage 15-Jährige auch Filme an, die nicht für sie geeignet sind eigentlich. Das wird halt passieren. Von daher wird das trotzdem am Ende funktionieren. Aber die Intention der Filmemacher hier, die ist halt seltsam, ganz genau, das sehe ich halt auch so. Die ganze Aufmachung ist alles bunt und irgendwie poppig und eben diese Popkulturreferenz soll ja irgendwie A, Teenies ansprechen, auf der anderen Seite aber auch eben dann doch irgendwie uns, die halt irgendwie auch Scream und so in den 90ern dann irgendwie gefeiert haben. Das soll ja irgendwie mit abgeholt werden, aber gleichzeitig haust du dann irgendwie solche krassen Gore-Momente drauf. Aber eben Spannung und irgendwie Schrecken und wirklich Grusel und Horror bleibt ja irgendwie dann doch auf der Strecke. Also es ist wirklich eine sehr wilde und nicht wirklich zusammenpassende Mischung, die der Film da abliefert. Das war so mein Gesamteindruck erstmal. Und ich glaube eben, dass der Film, wenn er Leute abholt, dann eben, glaube ich, wenn man sich auf eins von diesen Dingen einlässt, entweder man lässt sich komplett wie bei eben Stranger Things in diese 90s-Welt einlullen, entweder man feiert eben diese wirklich diese reichlich vorhandenen Hommages oder kleinen Augenzwinkerer aus dem Genre, oder man feiert eben wirklich rein so diesen Teenie-Aspekt. Also ich glaube, man muss sich auf eins von, oder beziehungsweise diesen Lagerfeuer-Aspekt des Ganzen, diesen Jugendbuch, Jugendgrusel-Geschichten Aspekt so. Ich glaube, wenn man sich auf eins von diesen Dingern irgendwie einschießt, ich glaube, dann kann man am meisten Spaß mit dem Film haben. Aber wenn man eben wie wir Filme eben in der Ganzheit betrachtet und die ja doch auch ein bisschen natürlich analysiert, weil es ja ein bisschen dort auch unser Job ist, dann kann man sich da halt sehr verfasern und dann verliert er eben dann auch an Faszination. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen der Punkt.
Also ich habe einen Punkt, den ich immer wieder gelesen habe, auch in verschiedenen Reviews, war, dass da so eine Art parodistischer Gedanke dahinter steckt. Und ich habe mich halt gefragt, habe ich die Parodie nicht gesehen? Oder ist es halt einfach die Parodie, die man heutzutage, ja, also ist es etwas, was man heutzutage als Parodie wahrnimmt, was für mich aber halt genau das ist, was ihr eigentlich beschrieben habt. So ein Sammelsurium von möglichst allen oder so vielen Strömungen, die man irgendwie mitnehmen kann. Sind es jetzt nun die Hardcore-Splatter-Fanatiker oder beziehungsweise die Jungs, die halt wegen Gewalteinlagen gucken, sind es jetzt die halt irgendwie dieses Retro-Feeling brauchen oder irgendwie sich halt nochmal so ein bisschen in der Nostalgie sonnen wollen, oder sind es jetzt halt die, keine Ahnung, eben einfach einen locker spaßigen, ja, schreckhaften Abend haben wollen, bei dem sie nicht allzu viel nachdenken müssen und ja, vielleicht hier und da so ein paar milde Schocks irgendwo mitnehmen, so, ja, ich meine, Spannung muss man wirklich sagen. Es gibt nicht eine suspensevolle Szene. Also es gibt nicht einen spannungsaufladenden oder spannungsgeladenden Moment, so, ja. Also dieser Film, hatte Tino auch schon gesagt, peitscht so schnell voran, was mir eigentlich auch gar nicht schlecht gefallen hat. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich fand das ganz gut, dass der Film so quasi in einer Nacht schon eher stattfindet.
Und eher also so langweilig ist er eigentlich nicht, weil er dafür zu hohes Tempo hat. Ja, passiert halt immer was.
Genau, also ich weiß nicht, ob da Langeweile vielleicht auch das richtige Wort für ist, so, ja, aber ich muss auch schon sagen, dass ich hier und da schon mein Interesse verloren habe, aber dadurch, dass der Film halt dann von einer Situation zur nächsten springt, war es ja auch nicht so schlimm. Ja, weil dann war wieder irgendwie kurzzeitig oder nach 3-4 Momenten oder 3-4 Szenenwechseln war ja schon wieder irgendwas, was halt interessant war oder ein Gag, der halbwegs funktioniert hat oder eine Anspielung, die irgendwie erkannt wurde oder ein Gewaltmoment, der, ja, keine Ahnung, überrascht hat. Weil da muss ich sagen, will ich dem Film auch gerne den ein oder anderen Überraschungsmoment irgendwie attestieren. Sowohl was zum Beispiel die Beziehung der Hauptfigur zu ihrer Freundin angeht. Das fand ich ganz nett installiert, dass man das nicht sofort verstanden hat, dass das halt hier um eine lesbische Beziehung geht. Und auch wie dann halt am Ende oder im letzten Drittel, sage ich mal, mit einigen Figuren verfahren wird. Da war meine Reihenfolge auch eine andere, beziehungsweise hatte ich von gewissen Figuren eigentlich schon so die Erwartung gehabt, okay, die überleben jetzt halt alle. Und dass dann doch irgendwie Konsequenzen gezogen wird, hat mich überrascht, muss ich offen zugeben. Aber es ändert trotzdem nichts am Gesamtpaket. Ja,
und, ja das ist es halt.
Das hat mich aber jetzt nicht unbedingt so verloren, weil das halt alles so ein Mischmasch ist, sondern eher, weil ich fand, dass dieser Mischmasch immer nur so auf gewisse Situationen konzentriert war und alles andere hat schleifen lassen. Und das nervt mich an so Filmen. Das hat so einen McG-Effekt gehabt bei mir. Ja, ich hatte wirklich starke McG-Vibes.
Ja.
Eben aufgrund des Bruders der Hauptdarstellerin oder der Hauptfigur, der halt auch aus hier Rim of the World ist, den ich schon ganz furchtbar finde. Aber eben aufgrund auch von so vielen Kleinigkeiten, die für mich einfach nicht leicht mehr irgendwie anzuschauen sind, wenn man vielleicht ja schon viele Filme gesehen hat. Aber dann denke ich immer wieder zurück. Also da gibt's am Anfang eine Szene. Die eine der ersten Szenen. Wir sehen die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur, die sitzt auf ihrem Fußboden und schreibt irgendeinen Brief und schreibt oder beziehungsweise streicht irgendwas auf ihrem Blog durch. Ja, Umschnitt auf den Block, der ist leer und da ist nichts durchgestrichen. Und ich denke mir so halt, hast du uns nicht eben gezeigt, wie die Frau was da durchgestrichen hat, so, ja? Und dann frage ich mich halt, wenn du so eine Fahrt hast, die auf diese Figur mündet, die sich da irgendwie auf dem Zettel irgendwie wirklich mit einer krassen Bewegung was durchstreicht, warum achtest du nicht drauf, dass dann wirklich was durchgestrichen ist im Umschnitt? So.
Ja, und das sowas, ist, pass auf, und sowas pass hat der auf. Film leider tatsächlich öfter gemacht.
Genau, und sowas hat der Film wirklich oft gemacht.
Ja.
Und ich sage auch, ey, das ist etwas, das fällt mir jetzt auf, okay, weil es jetzt vielleicht auch die erste Szene ist, aber es kommt ja im weiteren Verlauf des Films trotzdem vor und trotzdem achte ich darauf. Ich habe aber auch als 10 oder 15 oder 16-Jähriger darauf geachtet, wenn in Indiana Jones irgendwie Sean Connery den Heckflügel von einem Doppeldecker komplett kaputt schießt. Und du in der Totalen aber siehst, wie da halt nur drei Löcher drin sind. So, ja? Und das hab ich auch festgestellt. Aber ehrlich, der Rest des Films war halt einfach so exorbitant geil für mich, dass mich das da nicht gestört hat. Und ja. Ich möchte eigentlich nicht annehmen, dass das Leute heutzutage nicht stört oder dass das nicht Leuten heutzutage auffällt, sondern irgendwie verstehe ich nicht, warum man sowas in Kauf nimmt. Ja, und das in einer auch dann so deutlichen Frequenz wie hier in Fear Street, das muss ich sagen, das reißt mich dann auch zu sehr raus.
Ja, es gab ja auch es gab am Ende zu,
ja, sorry.
Also nee, ich wollte jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, weil es gibt zum Beispiel am Ende auch eine Szene, da ist ja dann diese Hexe, die rennt ja immer hier mit ihrem Skalpell da, mit ihrem Klappmesser rum. Und da gibt es auch so eine Szene im Supermarkt, da kommt die aus einer Tür raus und macht so Klick und klickt so das Messer auf. Dann gibt es einen Gegenschnitt auf die Hauptfigur. Und dann gibt es wieder ein Gegenschiff, die Hexe, die genau die gleiche Bewegung nochmal macht. Also sie macht genau diese Szene kommt genau zwei miteinander vor, wo ich mir denke, okay, also weil Daniel halt eben hier die Satire oder wie sie angesprochen hat, oder ja, also wenn das satirisch sein soll, wenn es ein Gag sein soll, irgendwie auf holprige 90s-Inszenierungen, nee, sorry. Also das ist einfach, das kann ja nicht, das kann nicht der Gag sein.
Nee, das ist ja auch ein völliger Meta-Humor wie bei Saturday Night Live. Also auch so. Da sind ja auch so Klopper drin, wie dass sie diese einzig Überlebende vom Festnetztelefon in der Schule anrufen und die ruft sie dann zu Hause auf dem Festnetztelefon zurück und sagt, ja, du hast doch bei mir angerufen. Und man auch so denkt, ja, also alles Plot Convenience, es muss irgendwie vorangehen, aber das ist halt alles Quatsch. Und auch dieses Reinballern von 90s-Hits, das war ja aus allen Bereichen der 90s, da kommt irgendwie Firestarter aus 96, Radiohead aus 92, Film spielt 94, kein Teenager würde 2 Jahre alte Lieder hören, weil man dann einfach zu Recht zu Tode gesprügelt wird von den Klassenkameraden, weil man nicht up-to-date ist bei dem, was gerade abgeht. Das ist halt einfach nur so dieses, hey, wir spielen in den 90ern, aber der Film kann das Gefühl gar nicht erzeugen. Sondern er behauptet die ganze Zeit nur, ja, wir sind die 90er, aber sobald kein Song läuft, weiß man doch nicht, dass das 90er ist. Also er schafft das einfach gar nicht, diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wie er es ja über den ganzen Film hinweg nicht schafft, eine Atmosphäre aufzubauen.
Ganz am Anfang läuft auch Garbage, I'm Only Happy When It Rains, der ist auch von 95. Das war der erste Song, das ist mir gleich aufgefallen, dass der noch nicht raus sein kann. Ja, das ist halt Nutpicking, aber wenn du das verkörpern willst, das Gefühl, dann mach's halt ordentlich.
Ja, und du bist ja auch gar nicht dazu gezwungen. Also ich meine, er 1994 benutzt das Internet. Schon schwierig, aber noch okay, weil er ist halt Nerd. Dann, also das ist wirklich jetzt so Nutpicking, aber ich möchte ja auch meinen tollen Funfact noch loswerden. Dann siehst du ja, dass er Calibri als Schriftart benutzt. Wer hat vor 2000 überhaupt eine Schriftartauswahl irgendwo gehabt? Und jetzt ratet mal, warum ich weiß, dass es Calibri damals noch nicht gab.
Ich weiß es.
Ja, ich weiß, ich habe es dir gestern schon erzählt, aber ich will es auch noch im Podcast erzählen. Die Geschichte ist nicht sehr gut. Also André, frag mal, wieso, woher weißt du das denn?
Tino, das interessiert mich aber brennend. Woher weißt du denn, dass es Kalifi noch nicht gab?
Der pakistanische Premierminister wurde 2017 der Korruption bezichtigt, insbesondere auch seine Tochter, dass die Gelder gewaschen haben und Steuern hinterzogen. Dann hat sie aber Dokumente aus 2006 hervorgezaubert, die eindeutig belegen, dass sie alles ordentlich gemacht haben. Dann haben aber Schriftexperten herausgefunden, dass diese Dokumente aus 2006 ja an Kalibri geschrieben sind, was gar nicht sein kann, weil Kalibri erst 2007 veröffentlicht wurde. Und daraufhin musste der pakistanische Premierminister zurücktreten in einen Korruptionsskandal, weil ihn Kalibri verraten hat. Und deswegen weiß ich so viel über Kalibri.
Und darum ist Fear Street scheiße.
Ja, das in a nutshell. Und die Regisseure müsste auch zurücktreten. Nein, er ist, ist eher deshalb scheiße, weil er diese... Also der traurige Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist ja diese dreifache Sexszene, die mir gar nicht, mir wird gar nicht klar, warum dieses Mädchen mit dem, wie alt ist denn der schwarze Junge aus eurer Sicht? Der ist doch 12 oder 13, oder? Jo, oder also, habe ich einfach nur eine merkwürdige Alterswahrnehmung?
Ja, vielleicht 15, 14, 15.
Ja, aber dass sie quasi diesen Jungen aller Voraussicht oder aller Mutmaßung nach dann auch noch entjungfert in der Toilette und sie dann auch noch den brutalsten Tod sterben muss. Also ist das auch wieder Satire auf diese, wer Sex hat, stirbt auf den, in den 80ern. Ist das halt einfach nur eine richtig bescheuerte Entscheidung. Sowohl, dass sie Sex mit ihm hat, weil er wirkt ja komplett asexuell. Er wirkt halt einfach wie so ein, ja, wie der dicke Kind. Comic-Relief-Typ, der halt der Nerd ist. Und dieses ganze Nerdtum zieht sich ja auch durch den Film. Das ist ja das, was mich auch bei Big Bang Theory immer so tierisch aufregt. Da sagt halt einfach eine Figur World of Warcraft und im Off wird schon der Lacher eingespielt. Dabei ist es ja nicht per se lustig, World of Warcraft zu sagen, sondern alles, was damit assoziiert wird, ist bei einem entsprechend zynischen Publikum dann halt lustig, weil es sind ja die doofen Nerds. Und so ähnlich macht der Film das ja halt auch. Er wirft halt immer so allseits bekannte Versatzstücke aus den 90ern rein, die irgendeine Emotion auslösen sollen. Aber das ist ja zwangsläufig bei uns, die 90er mitgemacht haben, eine ganz andere Reaktion als bei dem Publikum, die der Film eigentlich ansprechen will, die ja jetzt eher so zwischen 20 und 25 sind, auf sowas wie die 90er ja genauso mitleidig herabgucken, wie wir auf das Zeitalter unserer Eltern herabgeblickt haben. Deswegen ist das ja so eine... Das ist ja nicht Satire, das ist ja einfach zynisch oder sarkastisch irgendeinen Zeitraum dann mit so Klischees vollballern in der Hoffnung, jetzt lockt irgendeine Reaktion bei den Leuten raus, die so denken, ach Gott, diese Tiere, damals hatten die noch nicht mal irgendwie Farbbildschirme oder so. Also es ist alles eine ganz perfide, niederträchtige Inszenierungsweise, finde ich. Das ist in keiner, da ist nichts liebevoll.
Ja, das ist jetzt die Frage. Also wir sehen sowas, was wir jetzt gesehen haben, ja. Warum sehen wir sowas? Warum, also... Könnte es nicht auch eine Parodie sein? Könnte es nicht einfach wirklich ganz raffiniert sein, dass eben solche Anschlussfehler drin sind?
Aber
und dass der Typ zum Beispiel mit seiner Axt irgendwo in einen Gegenstand im Supermarkt reinhaut, in einem Supermarktregal reinhaut und dann irgendwie die Axt da feststeckt und stecken bleibt. So. Also weiß ich nicht. Ist ja, das als Parodie gedacht?
Also ich meine, wir haben ja auch Bad Hair verstanden. Was da satirisch oder beziehungsweise nicht satirisch, da war ja die Realität satirisch überhöht. Das haben wir auch alles verstanden. Und ich finde auch, dass ja zum Beispiel der Anfang von Fear Street auch so eine Hommage an Scream ist. Und ich habe auch gelesen, dass es eine Hommage sein soll. Und
das macht ja auch Sinn, weil die Lee Janiak halt die Serie inszeniert hat.
Ja, eben. Und das und dann, dass sie auch genauso wie Scream dann den größten Star im Film am Anfang schon töten. Und ich meine, das ist ja eine komplette Fehlwahrnehmung, dass irgendwie, wo Drew Barrymore und Scream stirbt, dann kannst du, ach du Scheiße, hier ist ja alles möglich. Und bei Fear Street stirbt halt Maya Hawke. Also wer bitte ist Maya Hawke im Vergleich zu Drew Barrymore? Also da zu sagen, okay, wir haben unseren größten Star getötet, wir sind richtig, richtig krass, das ist ja eine komplette Fehlwahrnehmung, nur weil sie bei Stranger Things mitgespielt hat. Also dieser Anfang hat ja auch null Impact.
Der wirkt dann halt aber auch genau, ja, wie eigentlich eben das, ne? Wie halt ein Produkt, das sich auf ein Netflix-Produkt bezieht.
Ja. Ja, und ich finde halt, dieses Hommage-Sagen ist halt auch zu einfach. Da kann ja jetzt auch Annalena Baerbock sagen, ihr Buch ist eine Hommage auf die Bücher, die sie plagiiert hat. Also, das ist ja irgendwie immer, was man so unterscheiden muss. Ist es eine Hommage? Ist es ein Plagiat? Ist es einfach nur schlecht inspiriert? Oder ist irgendwas nahezu eins zu eins nachgestellt worden, ohne zu verstehen, worum es im Original überhaupt ging? Also, das ist ja auch so ein bisschen wie Rec, das spanische Original, das US Remake sind ja auch quasi eins zu eins nachgedreht, aber das erste Remake ist ein signifikant schlechterer Film, obwohl sie einfach alles nur eins zu eins nachmachen wollten. Und so ähnlich ist bei Fear Street ja auch. Sie haben vieles irgendwie als Inspiration genommen, aber es hat halt überhaupt nicht diesen Impact. Es funktioniert einfach nicht.
Ja, oder einfach generell, wir interpretieren zu viel rein. Und das ist wirklich so, ich meine, der vielleicht ist dieses Pre-Intro mit dem Scream, mit der Scream-Hommage, whatever, Anleihe, ist halt drin, weil sie eh Scream gemacht hat. Sie mag ja offensichtlich Scream, sonst hätte sie Serie nicht inszeniert. Das ist halt der Scream-Gag für die Fans, die es kennen. Aber gleichzeitig ist dieses Pre-Intro ja nur dafür da, einmal zu etablieren, dass es halt diesen Typ gibt, diesen Killer, den man dann später braucht.
Ja, aber auch da, ne? Also ich meine, du hast diese 18er-Freigabe, dann mach doch dein Intro so, dass die Leute schon, dann mach das mit der Brotmaschine am Anfang. Also dass du quasi auch schon das so etablierst, nicht nach 70 Minuten. Also da denkt man auch raus, okay, was sollte das jetzt? Das war völlig unmotiviert, viel zu brutal. Dazu ist diese Brotmaschinen-Szene auch noch echt beschissen geschnitten, finde ich, sodass sie da auch den ganzen Impact wieder verliert durch diese brutale Inszenierung. Und vorher ist der Film ja auch so merkwürdig verhuscht irgendwie, was ja zu meiner Wahrnehmung führt, dass ich weder weiß, wer die Zielgruppe sein soll, weil für Teenager ist es, glaube ich, auch jetzt nicht krass genug oder irgendwie spannend genug. Dann entsteht diese Chemie zwischen den Leuten, die ist ja ganz cool, aber die entsteht ja auch eher durch Behauptung. Dass sie den Jungen mitnehmen, ist ja auch in keiner Weise irgendwie gerechtfertigt, außer dass die eine sagt, hey, komm mal mit, und die ihn offensichtlich die ganze Zeit schon scharf fand. Aber das wird ja überhaupt nicht klar gemacht.
Aber ich glaube, das ist wirklich, da muss man wirklich jetzt mal, das ist, glaube ich, die Umkehr des Genres. Normalerweise ist ja einfach so, die Nerds irgendwie werden halt abgestempelt und können nichts, und hier ist halt, er wird direkt mitgenommen, er wird inkludiert, er kriegt sogar noch den Sex quasi. Also er kriegt quasi das eigentlich, was solche Charaktere eigentlich nicht kriegen, zumindest im Real Life irgendwie.
Ja, aber also wenn ist, er ich, wirklich ein Mädchen gewesen wäre und das 13-jährige Mädchen wird von dem 18-jährigen super coolen Stecher klar gemacht, dann wäre halt ein Riesenskandal wieder am Start. So ist halt wieder ja der kleine Glückspilz. Also auch das ist doch perfide, ja. Diese, dass 2021 Sex immer noch als so eine moralisch zu bewertende Sache dargestellt wird. Und dann auch der Typ,
ja auch
so, der Typ holt sich halt selber einen runter. Während sie kurz vorher von Monstern verfolgt wurden,
er alleine in der Toilette ist. Und sagt danach, ich hatte Sex.
Ja, also das war ein guter Gag, wo er dann sagt, ich hatte auch Sex, aber das ist doch nichts, was man in dieser Szene machen würde. Nicht mal ansatzweise, dass die anderen das irgendwie machen als Übersprungshandlung, okay, fair enough. Aber er ist allein in einem Badezimmer in einer gruseligen Schule, nachdem er schon Monster, also er wurde ja auch am meisten direkt attackiert. Also er müsste eigentlich verängstigt in der Ecke sitzen.
Ja. Und das meine ich halt. Ja. Ich glaube, das ist das da, wo der Film sich einfach komplett überhöht und eben diese non-reale Ebene des Geister-Lagerfeuer-Geschichten-Erzählens nutzt eben, wo du halt einfach nichts ernst nehmen sollst. Aber sage ich ja, dafür ist dann teilweise der Film einfach dann doch wieder zu hart wieder. Also ja, ich bleib dabei. Ich glaube, der Film funktioniert nur dann, wenn du dich auf eine dieser Sachen konzentrierst. Entweder bist du jung und unerfahren, hast wenig gesehen und dann holt der Film dich irgendwie ab, weil er so verrückt, schnell, laut, bunt, hart dann irgendwie ist. Oder du versteifst dich wirklich auf, du lässt dich dann doch einsaugen, diese 90s-Flair dann doch irgendwie. Oder hängst dich halt, suchst irgendwie die Hommagen ab und so, ah, guck mal hier, Adrenalinspritze, Pulp Fiction, lustig.
Ja, aber auch das.
Ich glaube, der funktioniert nur, wenn du eins von diesen Dingen irgendwie voll aufsaugst, aber wenn du alles zusammen mischst, so wie der Film es dir auch präsentiert und alles für sich beurteilst, dann zerfällt das Ding halt.
Ja, ja, und auch dieses Pulp Fiction-Ding, das können auch nur wieder wir entziffern. Ich würde halt behaupten, die meisten Leute, die sich diesen Film jetzt auf Netflix anschauen, haben halt Pulp Fiction nicht gesehen. Pulp Fiction ist halt ein uralter Film, den die Eltern gut finden. Also das ist ja so ein klassischer, das ist jetzt eine These, da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber es ist auch was ich bei Kino.de gelernt habe. Wenn du was über Pulp Fiction machst, müssen es die Leute aus Prinzip scheiße finden, weil es ist ein Film, den ihre Eltern gut finden. Deswegen kannst du den als Teenager jetzt nicht gut finden, weil du halt das Distinktionsmerkmal alles ablehnen musst, was die Eltern gut finden. Deswegen From Dusk Till Dawn scheiße, Pulp Fiction scheiße, Leon der Profi scheiße. Und wer guckt sich heutzutage halt schon 30 Jahre alte Filme an? Also Pulp Fiction ist längst nicht mehr Kanon, dass diese Szene zugeordnet werden kann. Bloß wie sie, ja, auch das ist wieder Nitpicking, aber dass sie auch einfach 8 von diesen Spritzen reinhaut.
Also ja, vor allem macht's ja im Kontext auch keinen Sinn, weil sie soll sich ja erst durch die Pillen töten.
Ja.
Das klappt ja nicht, weil sie unterbrochen werden.
Ja.
Dann ertränkt sie, aber eigentlich waren die Adrenalinspritzen dafür gedacht, dass sie wiederholen, wenn sie die Tabletten schluckt.
Ja.
Also, dass sie die Adrenalinspritzen reinholt, weil sie ertrunken ist, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann fängt sie nämlich erst viel zu spät mit der Herzmassage an.
Ja, ja, das ist auch alles Blödsinn. Das ist halt auch einfach so wahllos.
Ich meine, klar, das sind Jugendliche, ne?
Ja,
sie jetzt keinen super perfekten Notarztplan haben geschenkt, aber es ist halt auch Blödsinn eigentlich alles.
Ja, ne? Der eine Typ erklärt ja ganz genau, wie das alles geht, wo man sich auch fragt, okay, das kann er eigentlich gar nicht wissen, aber er ist halt Mitarbeiter des Monats, 6 Monate hintereinander und dann schluckt sie die Pillen und er verpisst sich einfach, um durch irgendwelche wirren Gänge im Supermarkt zu laufen, nachdem er gesagt hat, er ist der Einzige, der sich damit auskennt.
Ja.
Also das ist halt. Und wenn vielleicht dadurch nicht mal ein Spannungsmoment entsteht.
Guck mal, wie viel Fehler kann der Film machen und wie viel Fehler soll ein Film übersehen?
Ja. Vielleicht gehen wir dem Film voll auf den Leim.
Ja. Vielleicht gehen wir diesem Film voll auf den Leim.
Ja, und das ist aber jetzt so die mega clevere Metasatire, um so abgebrühte Wichser wie uns auf den Leim und so bloßzustellen. Nur für diese Podcast-Outing
vielleicht
jetzt. Ja.
Vielleicht lacht sich Lee Janier gerade richtig ins Fäustchen, weil wir den Film nicht verstehen.
Ja.
Also vielleicht ist es wirklich die abgezockteste Parodie, die wir jemals irgendwie zu Gesicht bekommen haben, oder zumindest in den letzten 10 Jahren.
Ja, oder ist es der Film, über den man wirklich keine Sekunde wirklich nur im Ansatz nachdenken darf, um eben Spaß zu haben.
Weil wenn das auch wieder eine Parodie wäre, wirklich wäre es ja auch wieder zutiefst zynisch.
Ja.
Also irgendwie eine positive, emotionale Verbindung zu diesem Film komme ich nicht. Auf keiner Ebene.
Ich auch nicht. Und selbst wenn ich das als absolut gelungene Parodie ansehe, dann muss ich das auch als Parodie auf das System ansehen, das diesen Film erst ermöglicht hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob Netflix so wirklich cool damit wäre, wenn man sagt, ey, wir schmeißen euch einfach jeden Dreck zusammen, auf den irgendwer abfahren kann. Und am Ende kommt da was irgendwann mal raus. Aber ihr werdet auf jeden Fall Leute haben, die sich darüber auseinandersetzen und die das gucken wollen und die auch noch genug Neugier entwickeln, um die nächsten 2 Filme zu schauen.
Ja. Ah. Die ja auch eher so halbherzig dann am Ende noch so rangeklatscht werden.
Ja. Ja.
Also ich glaube halt, wie gesagt, es ist vor allem der Film also ganz im Ernst, wenn Menschen heutzutage unter 18 Netflix nutzen, ich behaupte jetzt mal Hot Take, ohne Belege dafür zu haben, die Mehrheit hat keinen Jugendschutz drin, weil die Eltern sich eh nicht drum kümmern.
Hm.
Und die Kids 14, 15, 16, die sich das Ding reinziehen, die haben damit 100% die Spaß. Ja. Entweder sind sie so geschockt, weil sie denken, krass, ich sehe hier immer krassen Gore, und nehmen halt diese Lagerfeuer-Campy-Kitsch-Geschichte an, erkennen keine Referenzen, aber ist auch eigentlich scheißegal. Und ich glaube, die haben damit irgendwie Spaß. Ich glaube, das funktioniert.
Ja, aber auch die hätten doch mehr Spaß mit Riverdale. Also da ist nicht so viel Gore, aber ja, selbst Riverdale finde ich ja noch gruseliger
ganz im Ernst, da steckt ja sogar ein bisschen Riverdale drin.
Ja, ja.
Also das ist ja das, was Daniel eben meint, dieses das ist ja, also der Film, dieses Fear Street-Ding ist ja wirklich ein Produkt.
Ja.
Das ist ein Produkt aus dem, was bei Netflix gut funktioniert und die Zielgruppe irgendwie so einkesselt.
Wie du schon gesagt hast, Content.
Ja, das ist Content. Und das, ich glaube trotzdem, wie gesagt, diese Zielgruppe, wenn die darauf zugreifen können, was viele können, glaube ich, weil die Eltern eben nicht in den Jugendschutz eingeschaltet haben, darauf achten, die werden das Ding mögen.
Ja, aber wenn das jetzt überzeugt. Auch Teil der Geschäftspolitik, also klar, ich finde auch, es gehört zur Sozialisierung, dass man viel zu früh viel zu krasse Horrorfilme guckt, also ich finde, das formt den Charakter, aber das kann ja nicht irgendwie von einem Milliardenkonzern Teil der Geschäftspolitik sein, wir machen einen Film für ein Publikum, was den Film nicht angucken dürfte, aber wir wissen, sie gucken ihn sich an. Auch da wieder zutiefst zynisch.
Aber wir beide sind in der Medienbranche und wissen, dass es genauso laufen wird wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Aber gut. Auch da, Kinder hätten was Besseres verdient.
Ja.
Denk doch mal an die Kinder.
Ja, aber jetzt schon keiner die Kinder, wenn er Gore produziert.
Wir haben auf jeden Fall schon.
Ich muss nur einen Abschlusssatz noch sagen. Ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht. So. Ich fand den Film nicht gut, ich finde ihn sehr mittelmäßig, aber ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht.
Ja, Entwicklung
American Horror Story als Zusammenschnitt.
So viel hat er aber geschafft, ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und ich bin trotzdem gespannt auf den zweiten Film, weil der halt dieses klassische Freitag der 13. Camp-Horror-Ding bedienen scheinbar wird, was der Teaser am Ende jetzt den ersten verrät. Und der dritte wird ja vermeintlich dann eben in dieses Hexenzeitalter gehen. Finde ich auch per se spannend. Was wir dann kriegen, werden wir sehen. Ja. Aber er hat mich zumindest so weit gekriegt, dass ich die nächsten gucken will, weil ich wissen will, wie es weitergeht.
Ja, aber immerhin. Wenn ich dir die letzten, also diese Vorschau auf den zweiten Teil geschickt hätte und gesagt hätte, hey, hier ist der neue Trailer zu American Horror Story 1984, hättest du doch auch nicht gesagt, das glaube ich dir nicht.
Nee, das stimmt, also, aber das hätte ich mich gefreut, weil ich fand AHS84 gut.
Ja, ich finde es auch gut, aber auch da glaube ich halt, dass man, wenn man die Wahl hat, mit 1984 halt eine wesentlich bessere Wahl macht, als mit American Horror Story, als damit, ich guck's mir auch an, weil wir uns ja jetzt auch leider hier committed haben. Große Hörerschaft bringt große Verantwortung mit.
Ja, das stimmt. Das haben wir schon natürlich schon gesagt. Ja. Jetzt haben wir den ersten Band, dann müssen wir den nächsten auch. Das heißt, die nächsten 3 Wochen kriegt ihr auf jeden Fall Fear Street.
Ey, natürlich hatte ich mich auch verlesen und dachte, der dritte Teil wäre Fear Street 1966, nicht 1666. Jetzt bin ich noch
Aber jetzt mal kurze Frage zu American Horror Story. War das 84?
Ja.
1984, ja. Ja.
Ziehen die das 10 Folgen lang so durch?
9. Dann 9, geht's genau. Ja.
Okay, dann geht's ja.
Ja, ja. Eben. Stimmt. 10 ist so viel, aber für 9 hat die Story gerade so gereicht.
Ja, und man muss dazu sagen, er bleibt ja nicht nur bei diesem Campy-Horror, sondern da kommt noch mehr hinzu, weil ich jetzt nicht spoilern will, viele, die es noch nicht gesehen haben, aber die machen dann wieder noch mehr auf.
Also so wie bei Roanoke gibt's nochmal einen Bruch?
Ja, nicht ganz so krass, aber es gibt noch 2, 3 mehr Ebenen, die gehen dann noch rein wieder in, es gibt noch einen bekannten US-Serienkiller, den es wirklich gab, der mitmischt und solchen Geschichten. Also die machen wieder noch ein paar Ebenen mehr auf als nur das.
Okay, weil ich war nach den ersten 2 Folgen schon ein bisschen gelangweilt von 84 und hab's deswegen nicht weitergeguckt.
Gab's viele, ich fand die wirklich, ich fand die gut.
Ich mochte das auch, weil es hat halt wieder auch einen geilen Style.
Und sie hat, die Staffel hat das beste Opening der Reihe bisher.
Ja, aber es war so viel von, also es war echt eigentlich immer nur das Gleiche am Anfang.
Ja, wie gesagt, so ab
Folge... Das möchte man im Horror-Genre ja nicht.
Ab Folge 4. Ab Folge 4 kommt mehr dazu, ja.
Aber ab Folge 4, oh, ihr müsst 4 Folgen durchhalten, krass.
Ja, oder skip einfach, ist doch auch nicht so, als ob man wirklich dann was verpassen.
Und deswegen kommt hier...
Was ist das für ein Anspruch?
Es gibt doch einfach 2 4 Street-Filme. Das ist immer noch ein guter Hexenfilm vielleicht.
Ja, oder vielleicht warte ich, bis alle raus sind und gucke sie dann rückwärts. Weil ich ja eh diese, das ist nochmal eine komplette Metadiskussion, aber dieses Prequel-Gedöns, wer braucht's?
Naja, aber so was der Teaser auf den 2. Film angedeutet hat, scheint es ja trotzdem noch die Ebene zu geben, in der wir uns jetzt befinden.
Ja, aber ich prognostiziere euch jetzt schon, sie gehen zu dieser letzten Überlebenden und die sagt, ja, damals im Camp und dann verschwimmt das Bild so, dann kommt so ein 70er-Jahre-Filter drüber und dann sieht man erstmal 70 Minuten das und dann wird noch schnell auf 1666 übergeleitet, weil die Hexe ist ja immer noch nicht tot. Und wo ist der Humpty Dumpty Killer? Das ist ja auch noch die große Frage.
Genau, wenn der Humpty Dumpty Killer nicht auftaucht, bin ich persönlich wirklich ganz enttäuscht.
Ja,
aber ich muss sagen, ich habe Angst, dass es doch eine geilere Parodie ist, als ich es irgendwie wahrhaben will. Und allein deswegen muss ich auch Teil 2 und Teil 3 gucken.
Aber es ist schön, dass man sich fast so schön reden muss. Und aus Angst, man versteht den Film nicht richtig. Ja. Wo man ihn einfach nur schlecht fand.
Ja. Aber sind wir jetzt schon so weit, dass wir Angst haben, dass wir so Filme nicht mehr verstehen?
Nee, das ist mir egal. Und ich muss ja auch sagen, ich fand es echt schade insgesamt, was das Produkt angeht, weil ich fand ja den Honeymoon, den die Lee Janiak zuvor gemacht hat,
den fand ich
den
gut.
Den mochte ich nämlich. Den mochte ich. Der hat einen geilen Stil gehabt. Und
der hat eine geile Atmosphäre gehabt.
Ja.
Der war echt nice, aber das Ding jetzt hier, also das ist wirklich eine ganz andere Handschrift. Auch da erkenne ich sie auch wirklich kaum drin wieder, leider.
Ja, und ich hatte halt auch was ganz anderes. Das hätte ich ja auch gar nicht vorgeschlagen. Also ich fühle mich jetzt auch verantwortlich dafür.
Ja, danke Tino. Ja, aber danke, ebenfalls Tino. Danke, Tino, für den nächsten Tipp, den wir jetzt mal einfach aufgreifen als Äquivalent zu einem Genre, das auch schon mehrfach bespielt worden ist, das aber nicht irgendwie immer so ins breite Rampenlicht gerät, weil die Kreatur, um die es da geht, irgendwie, an die traut man sich, glaube ich, nicht so sehr ran. Zumindest, wenn man sich mal so im Gesamtoutput anschaut, wie viel Filme es zum Beispiel über Zombies gibt oder wie viel Filme es auch über Vampire gibt. Und ja, wie viele Filme es dann generell über Werwölfe gibt. Aber weil es eben so wenig gibt, scheint es dann doch immer etwas besser zu sein, was im Werwolf-Genre so rauskommt, als so viele andere Filme, die halt vielleicht zu oft auf Zombies zurückgreifen. Und deswegen haben wir uns, dank Tino, Werewolves Within angeschaut von Josh Rubin. Und der hat eine etwas längere Inhaltsangabe, die da lautet: Als eine geplante Ölpipeline zu Feindseligkeiten zwischen den Bewohnern einer Kleinstadt führt, muss ein neu eingetroffener Ranger den Frieden bewahren, nachdem ein Schneesturm die Stadtbewohner in einer alten Hütte eingeschlossen hat. Doch als eine mysteriöse Kreatur beginnt, die Gruppe zu terrorisieren, kommen ihre schlimmsten Eigenschaften und Vorurteile an die Oberfläche und es ist an dem Ranger, die Bewohner am Leben zu erhalten, sowohl voreinander als auch vor dem Monster, das sie heimsucht. Ja. Und genau das ist es eigentlich. Also diese Hütte ist nicht unbedingt eine Hütte, sondern es ist eigentlich eine Pension oder ein kleineres Hotel.
Ja.
Ja, also das ist schon ein etwas größeres Haus, wo es auch mehrere Zimmer gibt und wo Leute in unterschiedlichen Zimmern schlafen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, denn ich nehme es schon mal vorweg, das ist alles hier so ein bisschen, wie heißt es, Cluedo?
Cluedo.
Ja. Cluedo.
Cluedo.
Und aber das ist anders der Sänger.
Ach, stimmt. Nee, Cluedo. Und ja, Werwolf. Also ich kannte dieses Spiel nur von Rocket Beans. Ich kannte die VR-Ausgabe von Ubisoft nicht wirklich. Ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ich kenne nur dieses Gesellschaftsspiel und ich finde, das schafft dieser Film zum einen schon mal sehr gut zu reproduzieren. Und darüber hinaus funktionieren die eigentlich auch relativ wie ein Videospiel, wenn es darum geht, am Anfang, sage ich mal, den neuen Ranger in die Stadt einzuführen. Er hat dann direkt eine junge Postbeamtin, die natürlich alle dieser Stadt kennt und dementsprechend zu jeder Figur irgendwie eine Information beisteuern kann, sodass sowohl der Ranger als auch eben der Spieler oder eben der Zuschauer einen schönen Eindruck von dieser Stadt bekommt. Und dann kommt es zum eigentlichen Szenario, dass sie dort eingeschlossen sind. Ja, und dann wird dieses Szenario nochmal etwas anders ausgespielt, würde ich jetzt mal behaupten. So, dass es dann auch als Genrefilm nochmal einen neuen Anstrich bekommt. Und insgesamt gesehen finde ich das ein echt überraschend gelungenes Gesamtpaket.
Mhm. Ja. Muss ich auch sagen, tatsächlich. Also, es ist quasi eine Videospielverfilmung, weil es ist halt auch von den Ubisoft Studios produziert. Also, es ist jetzt der zweite Film nach Assassin's Creed. Und zum Glück direkt mal was Besseres abgeliefert, kann man schon mal sagen. Aber eben eigentlich ist es ein Gesellschaftsspiel, wie du schon sagst. Es ist halt so ein Spiel, du spielst eine Gruppe von brauchst eine Gruppe von Menschen, dann geht es halt darum, dass man sich Sachen ins Ohr flüstert, manche müssen dann rausgehen in der Zeit, wo was anderes entschlossen beschied. Also kennen ja wahrscheinlich doch einige. Es gibt es auch in anderen Varianten, nicht nur mit Werwölfen, dieses Spiel. Und Ubisoft hat es eben, wie Daniel schon gesagt hat, nur so als VR umgesetzt. Das heißt, du hast dann eben eine Optik dazu, du brauchst aber trotzdem natürlich die Menschen, um es zu spielen. Und das Konzept davon an sich ist halt das Interessante, ja. Und das hat der Film tatsächlich mit diesem teilweise, dann eben nicht der ganze Film, aber teilweise im Mittelpart ist es dann doch eben ein Kammerspiel, zwar in einem größeren Haus, aber es ist ein Kammerspiel. Und da kommt diese Essenz von diesem Spiel dann auch echt gut durch. Wobei es eigentlich auch egal ist. Also wenn man das Spiel nicht kennt, ist der Film ja trotzdem funktional. So,
er macht trotzdem Spaß.
Genau, und vor allem muss man dazu sagen, es ist halt mal wieder ein Werwolf-Film. Im Werwolf-Genre, weil du es eben angesprochen hast, es ist ja eh schwierig. Entweder du hast halt wirklich einen ernsthaften Werwolf-Film, sowas eben wie American Werewolf, oder wobei der ja sehr selbst abstruse Momente hat und leichte Humoranflüge. Oder du hast mal solche Überraschungen wie Where, die diesen Mythos eben wirklich mal ernst nehmen und wirklich düster aufgreifen. Oder du hast aber eben auch Trash, oder du hast halt so CGI-Trash, ne, wie so ein wie hieß der mit dem Zug, Howl. Howl, ist der Howl?
Howl. Howl, I met your mother.
Wo dieser Zug angegriffen wird, Howl, genau.
Ach so, ne? wo der Waggon mitten in der Öle,
Genau, ne? Du hast halt sowas, so ein bisschen was Quatschiges, oder du hast halt so ein Underworld, wo es dann eben auf so eine Popkulturebene gezogen wird. Du hast halt bei Werwolf fast so meistens entweder sehr ernst oder halt fast schon albern. Und was jetzt in den letzten Jahren sich eher rauskristallisiert hat, um das Werwolf-Genre zu etablieren, sind dann eher so Meta- Geschichten, wie auch jetzt hier Wolf of Snow Howling zum Beispiel, ja, also die den Werwolf mit was anderem verknüpfen, die den eher so als metaphorisches Wesen nehmen. Und das macht halt Werewolf is In auch so ein bisschen, zumindest über eine lange Laufzeit. Und vor allem muss man aber auch sagen, wichtig, der Film hier hat, meiner Meinung nach, steht der Humor hier deutlich über dem Horror. Mhm. Also, der löst eigentlich jede Szene, die irgendwie Gewalt beinhaltet, gibt es zwar, nicht ausufernd, gibt ein paar Spitzen, oder jede Szene, die irgendwie mit Horror oder einem Suspension kombiniert ist, löst er eigentlich immer mit einem Gag auf. Das heißt, da muss man schon auf jeden Fall darauf gefasst sein, wer eben Horror und Comedy, die Mischung nicht mag, der ist bei Werewolf is In nicht so gut aufgehoben. Also es ist schon vorrangig eine Comedy, die aber eben gut funktioniert. Man merkt halt auch hier, das Produktionsteam eben von Greener Grass, Thunder Road und Co. ist da beteiligt. Es hat nicht ganz die abstrakte Ebene, aber der Humor hat einen leichten Anflug von Cummings so ein bisschen. Löst oft dann Szenen nur in so Halbsätzen auf, ne, wo du dir den Rest der Pointe so ein bisschen denken musst. Es ist so eine Art von Humor. Also leicht entrückt, ist jetzt kein Schenkelklopfer-Humor, sondern der Humor bezieht sich meistens auf die Charaktere, auf Klischees dieser Kleinstadt, was dann eben alles dann für verrückte Charaktere da eben so miteinander interagieren. Eben diese Ölpipeline, was damit zu tun hat. Und wer hat in der Stadt das Sagen? Was gibt's hier für Vorgeschichten mit wem? Wer hat da was mit wem und so weiter? Also es ist so ein typischer Kleinstadthumor, fast so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fargo in lustig, in sehr lustig. Also sehr, sehr entrückt eben dieses, weil wir sind weit draußen, keine Großstadt, keine Zivilisation. Und damit beschäftigt sich der Film letztendlich. Und ich fand auch, dass die Mischung insgesamt ging mir einfach gut rein.
Ja.
Das ist halt so die Paradedefinition von sympathischer Film. Also das ist jetzt nicht der allergrößte, der wird auch nicht irgendwie ein Klassiker des Werwolf-Genres werden, aber dafür ist es, das ist halt eine gute Einstiegsdroge, finde ich. Wenn jemand sagt, boah, American Werewolf ist mir vielleicht zu gruselig oder so, erstmal mit Werewolf ein bisschen antasten, dann irgendwie Wolf of Snow Hollow und dann kann man halt mit dem American Werewolf. Also das ist halt ein Film, mit dem man sich so in dieses Werwolf-Genre rantasten kann und von Anfang an halt auch schon nicht für dumm verkauft wird oder unterfordert. Gerade weil er sich nicht nur auf dieses Werwolf-Ding ausruht, sondern dieses Kammerspielartige fand ich auch recht spannend. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es auch so ein bisschen so irgendwie das Level von The Thing erreicht, der ja auch mal kurz dieses Kammerspielartige hat, wo sie rausfinden wollen, in wem quasi das Ding drin ist. Das schafft der Film halt nicht, dafür ist er halt zu lustig, aber im Prinzip versucht er ja auch so eine ähnliche Tension aufzubauen, nur halt auf so einer komödiantischen Basis.
Aber ich finde schon auch dann gelingen diesem Regisseur hier, Josh Rubin, finde ich schon, dem gelingen zum einen echt tolle Momente, wenn sich halt Emotionen und Aggressionen hochschaukeln. Mhm. Und das ist ja auch so ein Aspekt, worum es geht, ne? Wenn da halt verschiedene, ja, Gesellschaftsgruppen, Geschlechtergruppen, sexuelle Orientierungen und politische Ansichten und persönliche Motivationen aufeinandertreffen, was dann halt so passieren kann. Und ich finde gerade das Ensemble, da sind genug Figuren dabei, wo du dir halt echt immer einen rauspicken kannst und sagst, ey, das ist mein Lieblingscharakter gerade oder der ist, den mag ich besonders. Ich mochte zum Beispiel den einen Hillybilly, den Redneck, der da in dieser Autowerkstatt arbeitet, zusammen mit seiner Mechanikerfreundin, die ihn halt die ganze Zeit richtig runter macht so, und ja, so sauber. Ja, ja. Der irgendwie permanent auf Drogen scheinbar auch ist, den fand ich herrlich, den habe ich sehr gelacht, weil der halt auch so ein Offbeat-Humor bedient. Der ist zwar irgendwie das typische Klischee, aber der bringt diese Klischees nicht irgendwie immer in den gleichen Situationen, wie sie in so vielen anderen Filmen gebracht wurden. Das hat mir sehr gut gefallen an ihm.
Der war so ein bisschen der Tucker and Dale-Charakter. Der macht das, was du nicht von ihm erwartest. Zumindest nicht in dem Kontext.
Ja, genau. Der ist zwar genau so, wie du ihn erwartest, aber er macht es irgendwie nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo du es erwartest.
So. Wo es kommen müsste. Ja, genau. Ja.
Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So. Und wie sich halt das alles so Knives Out wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding gewesen, was man da irgendwie heranziehen kann. Der ist wirklich so ein kleines Surrogat von Knives Out, wo sich dann halt gewisse Sachen und Whodunit-Situationen hochschaukeln, die hätten länger ausgespielt werden können, aber ich finde es okay, weil der Film geht auch gerade mal so ein paar 90 Minuten, 94, 96 Minuten. Ich finde, am Anfang vielleicht oder auch am Ende hätte man hier und da ein bisschen was einsparen können, um ein bisschen zu straffen. Aber da, wo er seine Stärken hat, da setzt er die auch effektiv ein und spielt die auch effektiv aus. Und solche Szenen wie dann halt irgendwie, we don't really have a Mexican standoff. Und das heißt, just say standoff. Ja, also das, solche Sachen finde ich halt dann, das fand ich super sympathisch. Und selbst da ich die Vorlage nicht kenne und ja nur unser RBTV-Äquivalent mitbekommen habe, fand ich das, wo ich gedacht habe, Alter, das ist für eine Adaption eines Videospiels echt gut. Ja, weil du hast den Humor drin, der es ein bisschen lockerer macht. Du hast die Typen drin, die es ein bisschen lockerer machen. Aber du hast trotzdem das gleiche Spannungsgefühl drin. Wer ist es? Wer könnte es sein? Wie halt bei The Thing oder bei eben Cluedo oder hier, wie hieß der Film hieß, glaube ich, auch so mit Peter Falk, ne? Oder?
Clue.
Oder
alle Mörder. Ja, also Clue hieß er, weil es wahrscheinlich original. Genau.
Ach so, Clue. Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Weißt du, oder Mord im Orient Express von mir aus, ne? Nimmst du auch dazu. So, das fand ich irgendwie cool. Und dass er dann nochmal trotzdem irgendwie so ein Vierteltwist, sag ich jetzt mal, auf diesen Werwolf-Mythos nochmal draufspannt. Das fand ich dann auch wieder geil. Mhm. Ja, das hat dann wieder so eine schöne gesellschaftskritische Note so. Also passt. Ja. Überraschend. Und ist ja eigentlich auch lustig zu sehen, was dieser Ruben vorher gemacht hat. Der hat ja im Internet Clips gemacht, noch lange bevor irgendwie YouTube und Facebook das so irgendwie, viral machen konnten. Der war ja irgendwie College Humor oder irgendwie, wie heißt die Seite?
College Humor.
War das College Humor? Ja, genau. Da hat er ja seine Sporen verdient mit Sketchen und Parodien und sowas so. Und hat ja auch nur Glück gehabt, ne? Der sagte ja, ey, Ubisoft war ja viel wichtiger, einen guten Film zu haben, als irgendwie viele Easter Eggs auf das Spiel oder sowas, ja. Und das ist schon mal das ist eine erfreuliche Ansage, oder es ist erfreulich, diese Ansage zu hören, wenn dann halt wirklich ein Film bei rauskommt, der aus dem Werwolf-Genre nochmal sowas Schönes, Sympathisches rausholt, wie jetzt meiner Ansicht nach zuletzt Jacob's Wife aus dem Vampir-Genre. Mhm. So, also ich kann die wirklich beide miteinander vergleichen. Das sind Filme, Genrefilme, über die freue ich mich zum Beispiel, wenn ich sie auf dem Fantasy-Filmfest sehen würde.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir auch jetzt direkt, nachdem jetzt gestern noch den Skermi hat er ja gemacht,
genau,
letztes Jahr, auf die Watchlist gesetzt, weil die habe ich auch noch nicht gesehen. Das soll ja auch ganz gut sein, auf jeden Fall.
Ja, ja,
auch dann, also er directed und spielt sogar noch selber dann die zweite Neben, also zweite Hauptrolle. Genau, direkt drauf gesetzt, weil der hat, glaube ich, echt ein gutes Händchen so für eine Mischung aus Suspense und Humor, soll der Skermi halt auch haben. Und ich finde halt auch, wie Tino vorhin gesagt hat, es ist kein Klassiker, aber der ist halt, oder Daniel hat es vorhin gesagt, ne, der Definition von sympathisch, oder wer es noch nicht gesagt hat, ich weiß nicht mehr, aber das ging mir ganz genauso. Ich fand ihn einfach durchgehend sympathisch. Ne, der ist relativ flach und der hat natürlich jetzt auch nicht die, du hast gerade The Thing genannt, ne, oder ja, auch Knives Out. Der hat natürlich nicht diese...
Die Klasse
diese,
hat er nicht.
Diese Klasse, beziehungsweise auch diesen Suspense in diesem, wer ist es jetzt, ne? Also sie gehen nicht so tief rein, sie beenden dann dieses Kammerspiel dann auch relativ schnell wieder und auch nicht in der Intensität eben, wie es solche Vorlagen tun würden. Aber diese Grundebene des Spiels ist halt drin. Das ist, reicht ja allein schon. Und der Rest funktioniert alleine. Mhm. Und allein das, was er dem daraus macht, mit dieser ganzen Anzahl Charakteren, weil es sind einfach viele Leute, die der Film abzufrühstücken hat, wie er die alle zusammenbringt und das dann eben ausspielt, das fand ich auch durchgehend einfach gut.
Ja.
Einfach gut, ja.
Das ist halt schönes so eine Ding. Art Crowdpleaser. Da wird zwar nicht an wenigen Stellen laut gejubelt, aber da geht jeder mit einem besseren Gefühl raus, denkt sich, geil, war ein guter Beitrag zum Genre, hat jetzt nicht grundlegend alles neu erfunden, aber viele neue Facetten reingebracht. Liebenswert inszeniert.
Ja,
gibt keinerlei wirkliche Kritikpunkte. Toll. Also das sind so, würde ich jeden Tag so einen Film in der Art mir gerne anschauen.
Ja, bin ich bei euch. Und ich glaube, mehr müssen wir auch gar nicht zu dem Film sagen. Nee. Außer dass wir hoffen, dass er so schnell wie möglich dann jetzt auch hier im lokalen Streaming erhältlich ist. Bisher ist er leider nur über amerikanische Streamingdienste erhältlich, aber wir sind guter Dinge, dass das Ding auch mit dem entsprechenden Rückenwind, weil der kriegt eigentlich auch schon ganz gutes positives Echo. Ich habe gesehen 65% oder 69% bei Metacritic. Das entspricht dem Film eigentlich auch echt in allem Maße.
Ja, und ich glaube, dass halt Ubisoft-Films dahinter steht. Also ich glaube halt nicht, dass der nur irgendwo online erscheint und dann weitgehend untergeht. Also ich glaube schon, dass der einen regulären Release irgendwo bekommen würde.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube.
In einem halben Jahr bei Netflix oder Amazon Prime dann aufschlägt.
Ja. Ich glaube, dass Ubisoft den einmal richtig durchpushen wird, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich auch. Das lassen die nicht einfach untergehen, das bezweifle ich.
Hoffen wir es. Gut, machen wir weiter mit einem Film, der nicht ganz so einfach ist, sondern der deutlich schwieriger ist, der jetzt gerade im Kino gestartet ist, neben 25 anderen Filmen leider und wahrscheinlich deswegen ein wenig untergehen wird, aber es gibt vielleicht dann auch über kurz oder lang die Chance, den entweder online, legal oder halt auch über das reguläre, lineare TV-Programm zu sehen, denn dieser Film ist mitproduziert worden von ZDF, das kleine Fernsehspiel, wie ich auch sehr kurzfristig erst erfahren habe. Es ist der Abschlussfilm, wenn ich es richtig verstanden habe, und gleichzeitig Regiedebüt oder Langfilmdebüt von einer Frau namens Sandra Wollner. Er ist aus dem Jahr 2020 und er heißt The Trouble with Being Born. Jetzt ist meine Frage, liebe Kollegen, wir haben jetzt natürlich hier eine Inhaltsangabe, die könnten wir natürlich vorlesen. Aber ist das nicht schon vielleicht ein bisschen zu viel verraten? Sollen wir es vielleicht versuchen, oder sollen wir wirklich den großen Knackpunkt an der Geschichte direkt zu benennen?
Geht wahrscheinlich schwierig ohne.
Ja, okay. Dann würde ich jetzt einmal versuchen, diese Inhaltsangabe. Ja, nee, ich lese dann einfach die Inhaltsangabe vor. Aber ich gebe mal vorweg, wer wirklich mal komplett unbelassen daran gehen möchte und irgendwie uninformiert, der sollte dem Film auch vielleicht mal so ahnungslos wie möglich begegnen. Weil ich glaube, dadurch erzielt er den größten Effekt.
Mhm.
Ja?
Ja, also wer unbedingt noch gucken will, klickt jetzt in unseren Kapitelmarken einfach direkt auf den nächsten Film.
Genau. Weil ich glaube, dass die Erfahrung ist intensiver oder zumindest irritierender oder verwirrender oder weiß ich nicht, spürbarer, wenn man wirklich gar nichts weiß und sich das anguckt, als wenn man jetzt, sag ich mal, mit unserem Vorwissen ein bisschen sich daran wagt.
Ja.
Ja. Gut, so, ihr seid hier jetzt somit gewarnt und somit folgt jetzt auch hier die Handlungsangabe. Ellie ist ein Android und lebt mit einem Mann zusammen, den sie ihren Vater nennt. Gemeinsam lassen sie sich durch den Sommer treiben. Tagsüber schwimmen sie im Pool und nachts nimmt er sie mit ins Bett. Sie teilt seine Erinnerungen und alles, worauf er sie programmiert. Erinnerungen, die ihm alles bedeuten, ihr aber nichts. Doch eines Nachts macht sie sich auf den Weg in den Wald und folgt einem verblassenden Echo. Die Geschichte einer Maschine und der Geister, die wir alle in uns tragen. Gut. Ich habe den Film ohne diese Inhaltsangabe gesehen und war dementsprechend erstmal ahnungslos, was ich da sehe, denn es war für mich Vater und Tochter, die da halt einfach am Sommerhaus irgendwie ihre Zeit verbringen. Anhand der Off-Kommentare des kleinen Mädchens oder Ellie, von Ellie, dachte ich, okay, die Eltern sind geschieden, also so klang es für mich, und sie ist jetzt halt den Sommer über bei ihm, weil er wahrscheinlich nicht das alleinige Sorgerecht oder eben nur ein teilzeitiges Sorgerecht hat. Und war dann schon direkt schockiert, als dieses Kind plötzlich leblos im Pool treibt. Naja, und musste dann direkt im Anschluss sehen, ach guck mal, der kann die ja mit dem Laptop oder mit einem Tablet, kann der dir ja wieder zurück ins Leben holen. Und da war ich schon, das fand ich schon cool. Also muss ich echt schon mal sagen, da hat der Film schon für mich so einen ersten, keine Ahnung, Überraschungseffekt präsentieren können. Und dieser Überraschungseffekt ist dann aber wirklich immer mehr in die Irritation übergeglitten. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht sehe ich das wieder als Vater halt einfach deutlich stärker oder intensiver oder anders als ihr.
Ne, ich hatte halt schon diesen, er sollte irgendwie beim Melbourne International Film Festival laufen, nachdem er schon auf der Berlinale lief. Bei der Berlinale klang halt die Inhaltsangabe spannend, aber nach diesem typischen, ja, Festivalfilm weiß man nicht, ob man ihn sich anschauen kann. Dann war die Berlinale dieses Jahr ja sowieso, beziehungsweise letztes Jahr ja eh schwierig, Tickets zu bekommen. Also habe ich den Film dann irgendwie verdrängt oder einfach auch vergessen. Dann kam dieser ganze Pädophilie-Skandal hoch oder dieser vorgebliche Pädophilie-Skandal, weil er in Melbourne auf dem Festival laufen sollte. Die haben dann gesagt, sie zeigen ihn nicht, weil ein Filmkritiker zwei angebliche Experten beauftragt hat, die den Film bewerten sollten. Der eine Experte hat sich wohl nur ausgewählte Szenen aus dem Film angeguckt, der andere Experte hat nur eine Inhaltsangabe gelesen und beide sind dann zu dem Schluss gekommen, dass der Film Pädophilie befürworten würde, sodass das Festival gesagt hat, nee, wir zeigen den nicht. Und da hatte der Film natürlich schon so einen Skandal, den er in keiner Weise verdient hat und den es natürlich auch gar nicht gebraucht hätte, weil die Szenen nicht aus dem Kontext gerissen sind, aber der Film ja nicht einfach sich darin gefällt, das nur zu zeigen und zu sagen, ja, guck mal, wie edgy ich bin, sondern er versucht das ja auch in gewisser Weise einzuordnen. Deswegen wusste ich quasi schon, dass sie ein Android bzw. ein Roboter ist. Und ich finde, der Film macht da ja auch interessante Fragestellungen auf, die er dann aber leider nicht konsequent genug beantwortet, beziehungsweise so ein bisschen drumherum drückt. Und dieses in der Inhaltsangabe erwähnte Echo, dem sie folgt, das verstehe ich gar nicht. Also das stimmt doch auch gar nicht. Oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung folgt sie keinem Echo, sondern sie geht halt einfach in den Wald raus, weil sie quasi die Erinnerung der Tochter von ihm folgt. Aber das ist ja kein Echo, weil sie ja gar nicht weiß, was sie da tut. Also das ist ja das Einzige.
Ich glaube, das ist damit gemeint.
Also das ist gemein, das ist natürlich so eine, das ist die offizielle Plotangabe, das ist ein bisschen so, wie der Film ja auch sein will, ein bisschen künstlerisch, metaphorisch. Ja. Genau, sie folgt quasi dem Echo der alten Erinnerung, das sie einprogrammiert bekommen hat, und da ist genau das eben drin.
Ja, aber es ist ja eigentlich keine alte Erinnerung, sondern es ist ja die aktuelle Erinnerung. Also das finde ich, also ich mochte den gern, gleichzeitig ist es aber ein unglaublich frustrierender Film, weil er ja auch sehr sperrig inszeniert ist und diese ganze Fragestellung mit Identität, Trauerbewältigung, sind das wirklich Erinnerungen des Androiden, sind es keine Erinnerungen des Androiden, ist ja wieder sehr dieses Träume Androiden von elektrischen Schafen oder nicht, also das beantwortet der Film ja nicht konsequent genug, er drückt sich auch drumrum, was ich aber gar nicht so unclever finde, weil er ja auch diese ganze Herkunftsgeschichte der Androiden gar nicht, also es wird ja einfach so dargestellt, als ob die gang und gäbe sind, also auch diese ältere Frau ist ja dann gar nicht erschrocken, dass sie einen Androiden bekommt, sondern eher so, puh, jetzt hab ich einen, ich wollte irgendwie gar keinen, aber die reine Existenz des Androiden ist für sie keine Offenbarung oder irgendwas, wo sie denkt, what the fuck ist das denn? Also das scheint ja sehr gang und gäbe zu sein und aus rein, um mal Nitpicking zu betreiben oder Logikfehler-Sache, ist natürlich totaler Quatsch, dass so ein Android, der wahrscheinlich schon sehr teuer ist, weder ein GPS hat und von jeder Person einfach gehackt werden kann. Also sie steigt dann bei einem Mann ins Auto, der guckt sie an, sie erkennt natürlich an ihrem Gesicht, sie ist ein Android, innerhalb von einer Sekunde hat er sie gehackt. Also das erscheint mir sehr abstrus, sodass man The Trouble with Being Born gar nicht aus dieser ganzen Androiden- oder Roboter-Diskussionsgeschichte heraus sehen kann, sondern wirklich nur aus dieser philosophischen Ebene. Also ja, was?
Also anhand dieser Fragestellung, die dieser Film eben aufwirft, darf ein Mann ja seine verstorbene, verschwundene, verschollene Tochter als Android zurück ins Leben bringen und dann halt vor allem auch ja, sexuelle Fantasien.
Na, es sind ja nicht nur Fantasien. Also in meiner Wahrnehmung wird ja der Geschlechtsverkehr mit der Tochter ausgeübt.
Ja, ja, nein, aber das sind ja trotzdem sexuelle Fantasien, die halt, weiß ich nicht, woher kommen die? Sind die aus Trauer entstanden? Sind die entstanden? Waren die schon immer da und wurden bisher nur unterdrückt? Sind sie vorhanden? Weil eben die Möglichkeit jetzt da ist. Es ist nicht seine leibliche Tochter, es ist eine Maschine, weißt du? Ist es dadurch weniger schlimm? Ist dadurch die Lust darauf oder die Neugier darauf plötzlich größer und stärker vorhanden, als sie vielleicht vorher jemals vorhanden gewesen wäre? Ja, weil man halt eben weiß, das ist eine Maschine und das ist nicht mein echtes Kind, so, ja? Also, ich glaube, um diese Fragen, genau um diese Situation will sich dieser Film drehen und diese Fragen möchte er aufwerfen und ich glaube, er will den Zuschauer halt eben mit diesen Gedanken konfrontieren und eben nicht das große Ganze irgendwie ergründen.
Ja, aber
ich frage mich auch, in der Welt, in der solche Androiden existieren, warum fahren die da mit Benzinmotoren rum? Ja, also, oder
also gehen in
Kaufhäuser
und
kaufen
nicht,
ihre Klamotten da ein. Ja, so, weißt du?
Gar nicht ja, also, hinterfragen, weil der Film versucht ja schon ein bisschen so ein futuristisches, also einmal sitzt sie doch auch an diesem Herd und drückt so ein Ding hoch und runter, wo ich gar nicht verstanden habe, was das für eine Gerätschaft sein soll. Und er spielt ja noch einmal Tennis gegen so eine, also vielleicht, ich bin nicht so tennisversiert, weil es ist auch ein ganz gängiges Trainingsgerät, aber das wirkt auf mich auch so ein bisschen futuristisch, sodass der Film so halbherzig versucht, so ein Setting zu erzeugen, wo es normal ist, dass diese Androiden existieren. Und alle Fragestellungen, die ja auch gerade in diesem, es ist nicht die richtige Tochter, aber sie ist die richtige Tochter, nur als Android. Das ist ja eine extrem spannende Fragestellung, mit der man sich ja auch irgendwie, also Ethikwissenschaftler, Moralwissenschaftler müssen sich damit ja auch auseinandersetzen. Und das muss ja auch gar nicht so weit wie in dem Film gehen. Das hast du ja mit selbstfahrenden Autos schon. Also wenn du in deinem selbstfahrenden Tesla unterwegs bist, vor dir läuft ein Kind über die Straße und die Entscheidung wäre, beim Unfall stirbt das Kind oder stirbst du, wie soll das Auto entscheiden? Das sind ja schon Punkte, die besprochen werden müssen. Das mit den Androiden ist ja fast schon so die nächste Stufe. Was darf man alles? Weil wenn der Film zum Beispiel, was ich fast noch spannender gefunden hätte, eindeutig etabliert hätte, dass der Charakter einer 30-jährigen Frau entspricht, aber das Äußere einem 12-jährigen Mädchen, was es dann erlaubt. Ja, also das wird ja auch was sein, was früher oder später einfach kommen wird, dass diese Diskussion zwischen tatsächlichem Alter, zwischen geistigem Alter und einer Figur, die quasi jedes Alter einnehmen kann, kommt. Und dann muss da ja auch irgendeine neue Regelung. Also die ganze Zukunft mit Androiden oder menschenähnlichen Wesen wird ja komplett neue Gesetze oder Regeln erfordern, damit da nicht komplett alles drunter und drüber geht.
Ja. Ja, und das mit dem Alter hast du ja auch, indem er hat ja auch Träume davon, wie sie heute aussehen würde, ne?
Ja.
Jetzt älter. Und ich glaube, das projiziert er dann eben auch auf den Androiden, der aber eben natürlich die Statur von ihr hat, wie sie weggelaufen ist. Und ich hatte auch die Überlegung halt, weil ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass auch erzählt, also es gibt ja keine Theorie oder keine Antwort darauf, warum sie weggelaufen ist. Also die echte Tochter jetzt, oder?
Nein.
Sie wollte so merkwürdige Andeutung, dass sie nach Belgrad wollte.
Genau,
das
mit dem
Belgrad,
ja, genau.
Also aber es wirkte so, als ob sie nicht weggelaufen ist, sondern zu ihrem Vater wollte.
Und irgendwie genau, sowas. Und ich hatte nämlich dann schon fast die Theorie, also zumindest war ein Gedanke, vielleicht war er sogar sexuell übergriffig bei der echten Tochter und deswegen ist sie abgehauen. Das war auch ein Gedanke, den ich
hatte. Ja, das ist ja auch eh die. Ja, sorry.
Nee. Und deswegen hätte er quasi diese Lust immer drauf, weil sie eh schon da war. Oder aber auch eben, weil er ja getrennt ist, er projiziert eben auf diesen Androiden, jetzt er nimmt es quasi als Ausgleich. Er nimmt sie als Tochter, seelisch als Tochter, aber körperlich als Ersatz seiner Frau, die ja auch weg ist. Er ist ja auch getrennt, also er hat ja keine Frau mehr. Das war auch so ein Ding dann eben. Also da macht er halt sehr, sehr viel.
Ja, das wird ja auch bewusst offen gelassen. Also erst man ja, oder zumindest ich habe gedacht, dass die Tochter vielleicht, weil ja am Anfang auch viel über Wasser und Schwimmen und wir sind weit rausgeschwommen erzählt wird, dass die Tochter vielleicht im Swimmingpool ertrunken ist und sie sich daraufhin getrennt haben, weil er quasi das verschuldet hat. Und sie auch diese Szene am Anfang, wo sie im Wasser hängt, dass das auch quasi so wie Erinnerungen von ihr sind, dass sie sich halt so verhalten müsste, weil das ja quasi der letzte Moment im Leben der Tochter war. Aber das, entweder ist das eine Fehlinterpretation von mir, aber es wird später ja auch gar nicht wieder aufgegriffen. Bloß hat der Film ja auch so ein paar irritierende Momente, weil in meiner Wahrnehmung, als er das erste Mal mit, oder für den Zuschauer hininterpretierbar Sex mit ihr hat, scheint er ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll, als das Sperma-Auffanggerät zwischen ihren Beinen zu wechseln, was ja eine ganz merkwürdige Szene ist, weil das ja impliziert, dass diese Androiden ja für Geschlechtsverkehr anscheinend vorgesehen gebaut waren. Sind, ja. Und das muss ja dann irgendeine Firma auch legitimiert haben. Also er hat die ja nicht selber gebaut. Zumindest erweckt der Film niemals den Eindruck, als ob er der Ingenieur der Androiden wäre, sondern als ob er sie irgendwo gekauft hätte. Und dann wirft das ja auch diese ganze These über den Haufen, dass diese Gefühle erst dann kamen, weil er muss sich den Androiden ja schon mit dieser Intention angeschafft haben. Weil sonst hat der Android ja keinerlei sichtbare, wechselbare Körperteile. Also man muss nicht die Haare abnehmen zum Waschen oder sonst irgendwas, sondern man kann die Zunge rausnehmen und irgendwas zwischen den Beinen. Also das wirkt ja schon sehr nach irgendeinem Sextoy und das macht ja die Tonalität von dem Film irgendwie noch verstörender, weil es ja weiterhin, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja immer nur ein Gefäß für das, was die Personen drauf projizieren wollen. Und auch dieses, dass sie nachts weint, wenn es gewittert. Das macht sie ja sowohl bei dem Vater als auch bei der alten Frau. Aber auch da weiß man nicht wirklich, sind das Gefühle des Androiden, ist das einfach nur reinprogrammiert worden, weil es ja so ein typisches Verhalten wäre. Also verhält sich ja auch fast wie so ein NPC in einem Videospiel, dass immer in derselben Situation derselbe Dialog abgespielt wird, beziehungsweise dasselbe Verhalten. Ja. Und das ist auch das, was ich am Film am reizvollsten, aber auch am frustrierendsten finde, dass nie ganz klar wird, ob sie wirklich eigene Gefühle hat oder ob sie einfach nur wie so ein Erinnerungsecho hat, beziehungsweise versucht, einen Sinn aus dem, was sie an Fragmenten reingegeben bekommt, da irgendeinen Sinn rein zu interpretieren, weil ihr auch nie wirklich klar wird, also sie wird ja gar nicht komplett programmiert, sondern kriegt einfach so Fragmente hingeworfen und mit denen muss sie dann irgendwie versuchen zu arbeiten. Also sie ist ja trotzdem eine Maschine.
Ja, also das ist, glaube ich, aber auch das Ding, was dazu führt, oder so ein Glitch, der dazu führt, warum sie halt auch von dem Vater weggeht. Und man hört einmal während eines Waldlaufs, hört man ein Gespräch, da hört man so einen Monolog, da sagt sie, ja, ich bin in den Wald gelaufen und ich wollte gucken, ob sie mich suchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Hm. Ja, also ich glaube, das sind halt alles diese Erinnerungsfetzen und Splitter, die halt eben dafür sorgen, dass diese Maschine halt, ja, ihren Weg antritt.
Ja. Ja, und das macht den Film für mich halt so schwierig, weil sie ist eine Maschine, müsste klaren Gesetzmäßigkeiten gehorchen, also auch in diesen Entscheidungen, die sie anscheinend autonom trifft, aber das wirkt halt alles zu willkürlich.
Naja, also so, als ob sie trifft sie diese Entscheidung autonom oder trifft sie diese Entscheidung, weil sie aufgrund der Erinnerungen, die ihr eingegeben worden sind, gar nicht anders kann?
Ja, das ist ja dieser Punkt. Aber dann sind ja wieder so zum Beispiel diese Isaac Asimov-Roboter-Gesetze vernachlässigt, weil sie hätte ja zum Beispiel auch die alte Frau nie angreifen dürfen eigentlich. Ja,
wer weiß, ob die Asimov-Gesetze halt bei dem Film gelten. Ne? Also ich glaube,
aber
so weit darf man gar nicht, glaube ich, da denken.
Also aber das ist gleichzeitig auch der Punkt, wo ich halt sage, wenn er halt diese ganze Philip K. Dickens-Nummer halt wieder eigentlich aufspinnt, dann haben es andere Filme deutlich besser geschafft, die auch irgendwie halbwegs zu beantworten oder zumindest mit denen irgendwie umzugehen, dass du als Zuschauer auch mehr davon mitbekommst. Ich finde halt, Trouble with Being Born lässt sich da eigentlich sehr offen, also zu offen zurück. Weil eigentlich, er macht die auf, die Dinger, und zeigt, dass sie da sind, aber er erklärt sie halt überhaupt nicht. Er versucht auch gar nicht irgendwie dafür irgendeine Antwort zu liefern, meiner Meinung nach. Und er will dir das mit zum Denken geben, aber selber irgendwie eine Aussage trifft der Film eigentlich überhaupt nicht.
Ja, also er wirft halt viele Fragen in den Raum und ignoriert ja auch ganz viel, weil sie ist ja offensichtlich ein Serienprodukt. Also muss sie ja irgendwie getestet worden sein oder sonst irgendwas. Und das wirkt jetzt im ersten Moment ein bisschen albern, das Argument, aber ich meine, sie spricht ja sogar Österreichisch. Also diese Androiden sind ja schon extrem ausgereift, aber dann sind sie gleichzeitig in ihrem Verhalten, sobald was Irritierendes passiert, völlig unberechenbar. Aber niemand hat eine Intention, sie irgendwie wieder zu finden. Also es wirkt ja auch so, als ob sie der erste Android wäre, der irgendwelche Fehlfunktionen zeigt. Oder so, ja. Aber die Nutzungsweise der Androiden scheint ja auch immer gleich zu sein, dass sie eher als Gefäß zur Trauerbewältigung oder so eingesetzt werden. Also sie wird ja auch nie als Sklave oder so eingesetzt. Also man sieht sie auch mit der alten Frau einkaufen. Sie muss ja nicht mal den Einkaufswagen schieben. Also sie läuft einfach nur mit. Dabei würde man so einen Androiden zwangsläufig ja auch als Butler Helfer. Oder so benutzt, als Helfer.
Ja, gerade für die alte Frau.
Gerade halt, für die alte Frau. Also man denkt ja auch, er gibt sie der alten Frau, damit sie nicht mehr allein ist, aber in Wirklichkeit wird sie dann zu ihrem Sohn, der seit 60 Jahren tot ist. Also auch da ist ja die Funktion des Androiden eine ganz andere, als man schlussendlich erwarten würde. Sie erfüllt ja fast eher die Funktion, ja, wie so eine Mischung aus Haustier und die Person, die man verloren hat, nochmal zu reproduzieren. Dabei müsste eigentlich auch jeder, der halbwegs bei Verstand ist, wissen, dass das nie gut ausgehen kann. Also muss man ja nicht mal Friedhof der Kuscheltiere gesehen haben.
Ja, die Regisseurin.
Und da verstehe ich den Vater schon eher in dieser ganzen perfiden, perversen, ich hole mir meine Tochter zurück, zu der ich eine pädophile Zuneigung hatte. Das ist zumindest inhaltlich begründet, aber bei der Oma, das ist doch klar, dass wenn sie 60 ist und dann kommt ihr toter Bruder, der aber genauso aussieht wie vor 60 Jahren, dass sie da keine Bindung zu aufbauen kann, das muss ihr doch im Vorhinein klar sein. Also das ist ja schon fast wie eine fortgeschrittene Geisteskrankheit, die sie da einfach eingeht, wissentlich. Plus ihr Sohn initiiert das ja auch noch.
Genau, und ich glaube, dem ist es scheißegal, genauso wie es ihm scheißegal ist, was mit seiner Mutter passiert. Sie fragt ihn einmal, wann kommst du? Und er, ja, zum üblichen, also wie immer, oder zum üblichen Ding so. Und ich glaube, der Sohn macht das, ohne großartig die Einverständniserklärung von ihr eingeholt zu haben, sondern er macht es einfach nur, weil er denkt, okay, wenn ich den jetzt in den verstorbenen Bruder von vor 60 Jahren verwandle, dann kann sie was mit dem anfangen.
Ja.
Wobei, ohne zu ahnen, was das bei ihr auslöst. Die Regisseurin selbst hat gesagt, ihr geht es um die Visualisierung unserer inneren Geister. Also, und ich glaube, das ist das, was ja diese ganzen, sowohl Ellie als auch, wie heißt der dann später, Emil?
Emil.
Was die dann ja sein soll, ne? Also, die Frau hat wahrscheinlich nie abgeschlossen damit, dass sie ihrem Bruder nicht Lebewohl sagen konnte oder dass sie so auseinandergegangen sind, wie sie auseinandergegangen sind. Und ich habe das so wahrgenommen, dass der Sohn das einfach, dass er diesen Androiden einfach so ummodelliert hat, ohne großartig drauf Rücksicht zu nehmen, was die Mutter davon hält oder nicht.
Ja, aber das wäre ja auch fast noch die spannendere Thematik, also dass quasi der eigentlich sie lieben müssende Sohn sich nach, ich meine, da muss ich das ja auch sein ganzes Leben lang schon angehört haben, dieses Trauerzeug. Und dann denkt er sich so, ja, okay, das Problem mit Therapie lösen wir das nicht, aber hier mit so einem Androiden, dem ich einfach per Firmware-Update, die Haare kürze, das Gesicht verändere, also auch das, ich will da nicht so rumdiskutieren, wie sowas technisch möglich sein soll, aber das ist alles sehr, sehr viel Behauptung dafür, dass es so ein naturalistischer Film ist und der dann einfach so sagt, ja, jetzt ist es halt einfach so. Gleichzeitig sagt der Film aber nie in anderen Szenen, das ist einfach so, sondern ich muss mir halt auch einfach 10 Minuten Schwarzbild angucken, wo Grillen zirpen und dann erkennen, was jetzt wohl gerade wieder Phase ist.
Das muss ich auch sagen, das sind diese kunstvollen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte und die mir dann auch wirklich nicht so gefallen haben, weil sie haben jetzt meiner Ansicht nach dem Film nichts gegeben, oder hinzugefügt, was ich
nicht auch schon vorher... Ja, außer eine beklemmende Atmosphäre, aber das hat er ja vorher auch schon gehabt. Also es wirkte so,
auch schon gehabt.
Es wirkte so ein bisschen wie Under the Skin von Michael Haneke in diesem Moment.
Ja.
Ja, und ich muss sagen, dass ich der stärkste Part im Film fand ich, wo die Mutter dann zum ersten Mal sie noch als Androidin quasi, also noch in dem Ellie-Körper, sich zu Hause hat und sie so richtig vorher fürchtet.
Ja.
Wo sie so richtig diesen Androiden als Fremdkörper wahrnimmt, wo sie ihn auch so, also sie lockt ihn ins Zimmer und geht dann schnell raus und schließt die Tür und macht die Tür zu. Das war fast wie bei dem ersten Tomb Raider, als man früher immer den Butler in die Küche eingesperrt hat, weil man den gruselig fand, weil er hinter einem herläuft.
Stimmt, sie hat ja auch diesen ganzen Bewegungsablauf genauso gemacht. Ja.
Genau, weil die Androide verfolgt ja immer quasi so den Besitzer und steht ja immer auf den Hacken und sie fand das halt super unangenehm. Und wenn sie dann in dieser halbdunklen Wohnung steht, immer so hinter den Türrahmen so guckt, ob der Android doch wieder da steht, das fand ich echt, das war ja fast wirklich fast so ein Moment des Horrors im Film, weil die Mutter den im Moment wirklich als Bedrohung fast darnimmt oder als nicht einschätzbares Wesen und einfach unangenehm. Das fand ich echt stark irgendwie inszeniert, diese ich habe hier jemanden in meiner Wohnung und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das fand ich echt stark. Aber ansonsten insgesamt muss ich einfach auch sagen, für mich hat der Film echt eher den Namen The Trouble with Being Bored verdient, weil ich muss halt letztendlich sagen, war ich wirklich größtenteils im Film eigentlich nur eins und das war gelangweilt, weil ich ihn wirklich zäh fand von der Inszenierung, trotz aller spannenden Fragen, die er drin hat, aber eben wie gesagt für mich auch nicht gut damit umgeht, sie in keinster Weise irgendwie beantwortet. Und eben, ja, diese künstliche Inszenierung, wie gesagt, fand ich auch überflüssig. Das hat echt war eh schon langsam das Tempo nochmal runtergedrosselt. Und waren wirklich, insgesamt war ich doch echt eher gelangweilt von dem ganzen Film. Trotz aller spannenden Fragen, die sich daraus ergeben könnten.
Ja, nachvollziehbar. Also ich finde schon, dass er empfehlenswert ist, aber man sollte auch danach, ja, oder darauf vorbereitet sein, dass man ihn mit irgendjemandem schaut, danach noch 2 Stunden drüber diskutiert und auch diese Anschlussfragen, die der Film eher anreißt, diskutiert, weil die quasi dann noch spannender sind, weil der Film sich nie so ganz entscheiden kann, will er jetzt so diese Identität, Trauerbewältigung, dieser Disput zwischen Mensch und Maschine, was in eigener Erinnerung, was in Erinnerungen, die in der Maschine entstehen, wirklich ausdiskutieren will. Also das ist, glaube ich, Ghost in the Shell schon näher dran, diese Thematik zu beantworten. Und er dann ja auch, ich finde halt diese Flucht in den Wald, auch wenn sie inhaltlich und dramaturgisch begründet ist, ist ja auch ein bisschen so, ja, wie so ein Davonlaufen vor der eigentlich wirklich spannenden Fragestellung, die der Film hat. Natürlich wäre er völlig zermürbend gewesen, wenn er einfach nur 90 Minuten bei der Tochter und dem Vater bleibt. Aber auch dieses Verhältnis, dieses Ungleichgewicht, was da existiert, weil er tut ja so liebend, aber in Wirklichkeit ist er ein reiner Erfüllungsgehilfe für all das, was er haben will. Trauerbewältigung, sexuelle Erfüllung. Also sie ist ja gar kein Mensch für ihn, aber er behandelt sie halt einfach so, aber er macht sich da ja auch völlig was vor. Also das hätte ich wesentlich spannender gefunden, was da halt noch passiert. Und jetzt wird es endgültig paradox. Ich fand die zweite Hälfte stärker, weil das mit der Oma bzw. der alten Frau diese Melancholie von Trauerbewältigung mitgebracht hat, dass sowas das ganze Leben überschattet und da auch klar wird, das kann man überhaupt nicht lösen und durch diese vorgebliche Lösung auch noch wesentlich verschlimmert wurde. Also die erste Hälfte ist beklemmender, stellt die interessantere Fragestellung, während die zweite eher die emotionalen Aspekte von sowas behandelt. Aber auch da geht es dann einfach quasi wieder raus, ohne irgendwie eine Lösung zu bieten. Und das finde ich bei einem Film immer ein bisschen unbefriedigend, der sich in so einer Kunstfertigkeit anflüchtet und viele Schwarzbilder hat oder viele reine Atmosphäre-Momente mit geilem Sounddesign, was aber dann wenig hilft, wenn der Film dann seine integralen Fragestellungen nur dem Zuschauer zur Beantwortung überlässt, aber dahingehend auch zu frustrierend war, dass man wirklich Bock hat, das noch zu diskutieren. Also es ist ja eher gut, so, dass wir reden auch schon viel über den Film, aber es wirkt auch so ein bisschen, als ob wir uns so einen inneren Frieden mit dem Film ein bisschen machen müssen, als ob wir den irgendwie so abschließen wollen und wissen, ja okay, diese ganzen Fragen werden weiterhin noch gestellt werden müssen und sie müssen halt auch bis zum Äußersten und bis zur letzten Instanz ausdekliniert werden und nicht nur angerissen.
Ja, aber das können wir leider an dieser Stelle nicht weiter tun.
Ja.
Denn dafür fehlt uns dann doch ein bisschen die Zeit. Es sei denn, wir möchten uns jetzt hier philosophisch, sag ich mal, eine Abzweigung erlauben.
Aber im Prinzip müsste ja auch, also wir sind gleich raus, aber zum Beispiel, wenn Ellie den Vater umgebracht hätte, das wäre ja auch spannend. Ist das gerechtfertigt? Also kann ein Android überhaupt missbraucht werden? Also als Straftat oder ist das halt moralisch und ethisch ist es verwerflich, weil sie ein Kind ist, aber sie ist gleichzeitig eine Maschine. Also wie ist da der Straftatbestand? Wie ist das moralisch, ethisch, juristisch zu bewerten? Das wäre halt deutlich spannender gewesen und auch was, wo der Film eine Frage aufgeworfen hätte, die auch noch eine wirkliche Relevanz hätte.
Ja, vor allem, wenn es ja eine Maschine ist, die dazu gedacht ist, dass man sie missbraucht.
Ja.
Denn wir wissen ja nicht genau, ob das wirklich jetzt ein Sexbot ist oder halt wirklich einfach ein Menschersatz.
Ja. So.
Ja, das konnten wir uns ja nicht so wirklich erklären. Und trotzdem sind diese, ja, Funktionseigenschaften an dieser Maschine ja vorhanden. Zumindest wird uns das so gezeigt, so.
Ja, weil also, sonst könnte sie einfach wie eine Barbie unten, also müsste ja gar keine Geschlechtsmerkmale haben.
Genau. Ja, wie gesagt, ich finde den Film nicht unspannend, beziehungsweise bietet er genug Diskussionsgrundlage oder Stoff zum Diskutieren. Er mag ja vom Tempo her und vom Unterhaltungswert her keine Bombe sein, beziehungsweise alles andere als das aufweisen. Aber trotzdem habe ich den durchgeguckt und konnte den auch durchgucken. Ich habe die Irritation dankend angenommen und habe auch die Fragestellung dankend angenommen. Nach hinten raus, muss ich sagen, hat er mir dann nicht mehr so ganz imponiert, wie es vorher der Fall war, weil ich fand, da wurden die spannendsten Fragen schon gestellt. Und die dann halt nach hinten raus verhandelt wurden, die hat man schon doch recht öfter zu diesem Thema verhandelt, so, und deswegen, aber für ein Regiedebüt, dass sich halt auch ein bisschen was traut, das Publikum herauszufordern, das jetzt halt irgendwie dann aber auch blöderweise in so einen Skandal geraten ist, der eigentlich kein Skandal ist, das muss man einfach mal auch sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das dem Film gut getan hat oder nicht. Ich hoffe, es hat dem Film gut getan, denn ich finde, man kann schon sich den mal angucken, um dann eben darüber zu diskutieren. Aber ja, oder um ihn halt vielleicht auch als Film insofern auseinanderzunehmen, denn dazu bietet er auch genug Gelegenheit.
Ja. Das ist ja das, also Filmdienst hat ja immer so als Bewertungskriterium Diskussionswert, und ich finde, das trifft auf den halt sehr gut zu.
Ja, ja. Gut, wo wir nicht groß diskutieren mussten, das war der Hörervorschlag von Sebo 3333 auf Instagram. Der hat uns nämlich mal nahegelegt, ja, Night of the Creeps zu besprechen von Fred Decker aus dem Jahre 1986. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu dem Zeitpunkt war. Ich hatte den Film bislang noch nie gesehen. Ich hatte den schon ewig auf der Watchlist und habe natürlich diesen Vorschlag dankend angenommen. Kanntet ihr den schon vorher beide?
Nee, mir genauso. Ich habe den auch
nicht gesehen. Ja, auch nur namentlich. Also das war so, wo man immer dachte, okay, das ist wahrscheinlich eine Lücke, die man schließen muss. Gleichzeitig jetzt im Nachhinein gesehen, habe ich ihn unterschätzt. Aber ich dachte halt auch so, ja, okay, das wird halt so wie so dieser Return of the Living Dead 3 oder so, was damals ganz cool war, wo man ja jetzt halt mit so einer Nostalgiebrille drauf guckt, sich so denkt, ja, okay, damals vielleicht ganz gut, aber inzwischen halt so. Aber da fand ich nach der Creeps doch schon erstaunlich intelligent und auch relativ zeitlos, gleichzeitig aber natürlich trotzdem mit diesem typischen 80er-Look. Also das hat mir echt gut gefallen alles.
Und was wir vor allem machen können, wir können eine schöne Brücke schlagen, nämlich von Fear Street, denn wo wir uns da jetzt alle uneinig waren, ob wir da jetzt eine Satire gesehen haben, eine Hommage oder whatever, da geht Night of the Creeps ja sehr eindeutig mit gewissen Dingen um, wie zum Beispiel Namen.
Ja, auch der gesamte Anstrich. Also ich finde, wenn man sich diesen Film anschaut, und hat man sich diesen Film wahrscheinlich auch in den 80ern angeschaut, dann wurde schon offensichtlich, dass man hier nochmal eine Spur, naja, oder noch eine Schippe draufgelegt hat, was zum Beispiel die Darstellung der verschiedenen College-Studenten da angeht. Das war diese ganzen Fraternities und so. Es geht ja hier unter anderem auch um so eine Schnösel-Fraternity oder Bruderschaft. Die sind ja schon sehr parodistisch alle gezeichnet, diese Herren da. Aber bevor die Leute jetzt im Dunkeln stehen oder halt in der Dummheit sterben, kurz einmal zum Inhalt dieses Films. Im Jahr 1959 stürzt ein außerirdisches Experiment auf die Erde und infiziert ein Mitglied einer Studentenverbindung. Die Leiche wird eingefroren, aber in den 80ern tauen zwei Studenten aus Versehen die Leiche auf, die daraufhin den Campus mit Parasiten infiziert, die ihre Wirte in Killer-Zombies verwandeln. Alles gesagt, man weiß, was man zu erwarten hat, und tatsächlich kriegt man ein bisschen mehr, meiner Ansicht nach, denn die parodistischen Züge sind vorhanden, aber es wird auch hier und da gut geschnetzelt, beziehungsweise mit handgemachten Effekten werden einige Gesichter deformiert. Und dazu, ja, kriegst du halt die klassischen Klischees und eben ein wenig Parodie auf das alles so, ja. Mhm. Und das macht in seiner Summe einen deutlich besseren Eindruck, als man es vielleicht erwartet hätte, wenn man von dem Titel hört, der heißt Night of the Creeps. So, ja. Was soll das sein? Night of the Dead, Night of the Living Dead, Night of the Return of the Dead. Also
ja, er hat halt so ein bisschen diesen Night of-Makel.
Ja,
man
genau.
Halt so, ne? Denkt, ich will nie wieder in meinem Leben einen Film, der Night of heißt.
Es könnte der x-te Klon sein, der es versucht, nochmal irgendwie auf den bereits erfolgreichen Spuren irgendwie nochmal Erfolg zu verbuchen, aber das, ja, hat da nicht ganz geklappt. Nein, Night of the Creeps mit seinen Parasiten oder schleimigen Schnecken oder Nacktwürmern.
Ja, Schnecken.
Ja. Klar, du hast da auch so ein bisschen die zombieartigen Kreaturen, aber irgendwie fällt das nicht so ins gleiche Raster, muss ich sagen, oder?
Nee, weil es ja so eine Mischung aus allem ist. Also du hast einerseits die Zombies, aber die sind ja dann eher das Produkt. Aber jetzt mal rein, der Film an sich ist ja auch wieder so eine Body-Snatchers-Weiterführung, wozu dann quasi später sowas wie Slither wurde. Also genau in diesem, auf sowas baut er ja auf, aber erweitert es eben dann mit Zombies, die dann eben das Resultat sind, wenn die Parasiten jemanden befallen. Und deswegen, der spielt ja komplett, und da passt ja dann wieder der Name eben doch drauf, weil es ja eben, irgendwie will er was Eigenes sein, gleichzeitig aber baut er eben auf dem auf, was vorher passiert ist, eben auf Night of the Living Dead, auf Body Snatchers, und verpackt das dann noch als, ja, satirische Hommage mit gleichzeitig Verneigung, aber er macht es auch gleichzeitig eben auch gut. Also deswegen meine ich mit den Namen, ne? Also da heißen dann Leute eben hier mit Nachnamen Cronenberg irgendwie und Rimey und sonst irgendwie. Also die bedienen sich natürlich komplett an dem Genre und sagen auch, wir spielen halt hier mit und referenzieren das sogar im Film. Aber sie müssen sich aber dahinter nicht verstecken, sondern sie machen halt selber noch einen guten Film dahinter, der ein gutes Tempo hat, der, wie du sagst, schön überzeichnete Charaktere hat, genau dieses US-College-Dasein beziehungsweise Studentendasein, die mit den Verbindungen mit Aufnahmeritualen und Co., alles, was dazugehört. Dann hast du hier auch wieder diese Hauptcharaktere, die eher so die Nerds sind, das hatten wir ja bei Fear Street ja auch, ne, die eher so als Geeks verschrien sind und die wollen aufgenommen werden, werden aber von der Verbindung natürlich schon verhöhnt und die lösen dann eben vor allem diese Apokalypse dann eben hier aus und wie du sagst, dann gibt's eben auch noch was eben wirklich als für Genre-Fans, nämlich dann gibt's auch noch gute Effekte und ein bisschen Gesplatter und dann gibt's auf der Horror-Ebene auch tatsächlich eben was zu sehen und diese Mixtur als Grundlage ist halt so, sag ich ja, so schön passend zur Fear Street, funktioniert halt hier sehr gut, weil er genau weiß, wie er damit umgehen muss und nichts davon irgendwie jetzt in den Fokus stellt oder außen vor lässt, sondern es fügt sich schön zusammen, auch mit diesem Schwarz-Weiß-Intro, was so richtig schön auch so an 50s-Filme erinnert und eben dann reingeht in dieses 80s-Setting. Und das ist einfach clever zusammengestrickt und der Film weiß halt genau, wie er diese Stärken einsetzen muss. Und das macht ihn halt zu einem guten Genrefilm.
Und er hat einen wundervollen Hardboiled-Character an der Seite, dargestellt von Tom Atkins, der hier einen Polizist spielt, der einfach geil ist.
Ja, also er selber sagt ja auch, dass das sein Lieblingsfilm von allen Filmen ist, die er gedreht hat.
Ja?
Ja.
Und Fred Decker, ich meine, hat nicht viele Filme gedreht. Einen hat er noch gemacht, den ich ebenfalls ganz tief in mein Herz geschlossen habe. Das ist Monster Busters oder Monster Squad. Mhm. Und der war auch schon so eine Art Parodie, aber eher auf die klassischen Universal-Monster, wo halt der Schrecken vom Amazonas, Dracula, der Wolfsmensch oder Frankensteins Monster oder Kreatur und so weiter aufgetreten sind. Kombiniert halt eben mit den typischen 80er-Jahre-Kindergruppenfilme oder Band-of-Kids-Movies. Ja, sowas wie Goonies oder Stand By Me und so weiter. Und den habe ich auch so tief in mein Herz geschlossen. Den habe ich mir irgendwann mal nochmal die VHS auf eBay bestellt, obwohl ich die nicht mehr abspielen kann oder beziehungsweise meinen Videorekorder noch anschließen müsste, um die abzuspielen. Aber ich wollte einfach die VHS haben, weil ich die damals selbst im Original gehabt habe und ewig wirklich immer wieder in den Player geschoben habe. Und ich finde, vieles von diesem 80er-Jahre-Geist, den kann Fred Decker jetzt hier auch eben aus dem Horror-80er-Jahre-Geist auf Night of the Creeps übertragen, aber trotzdem immer, ja, mit dem Augenzwinkern, immer mit einer Spur Ironie, Parodie dabei. Ich meine, irgendwann dreht sich dieser eine Jock, der Chef dieser Bruderschaft, die beiden Helden in das Labor schicken, um den eingefrorenen Studenten da aufzutauen, der dreht sich irgendwann mal um, nachdem er mit seiner Freundin telefoniert und hat irgendwie ein Unterhemd der deutschen Bundeswehr an. Ja, wo ich mir dachte so, ich meine wirklich, das ist eins dieser Unterhemden, das ist glaube ich so ein Sporthemd gewesen, das habe ich auch gehabt noch, als ich beim Bund war, da gab es die Dinger noch, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, so blau und man dann hier vorne mit dem Bundesadler drauf, ultra hässliches Teil, weil es auch noch so ein Frotteestoff ist und als der sich so umdreht und ich das Ding sehe, ich muss so lachen, weil es passt halt auch in dem Moment wirklich wundervoll zu dieser Figur und spätestens da sollte eigentlich klar sein, dass hier nichts richtig ernst genommen wird, beziehungsweise alles, was diese Filme auszeichnet, durch den Kakao gezogen wird. Auch eben die Arschlöcher.
Ja, sowieso sehr zitierwürdig, der Film generell. So viele One-Liner drin. Ich meine, den besten quasi haben sie ja dann auch als Claim genutzt für den Film, ne? Am Ende, wo dann wirklich diese Belagerung kommt im Finale von dem Studentenhaus und wo dann eben der Tom Atkins, der Cop, zu den ganzen Freundinnen der Studenten so meint, so von wegen so, the good news is your dates are here. Und dann alle so gucken so, ja, the bad news is they are dead. Yeah. Das ist halt so ein geiler Spruch halt. Und dann diese geile Belagerungsszene, die so viel Spaß macht, wo dann dieses Duo aus dem einen Nerd, der mit der Shotgun rumrennt, den Viecher den Kopf wegschießt, sehr blutig. Und dann ihr, dieser Freundin von dem Verbindungsboss, so quasi, die dann auf der Nerd-Seite jetzt steht, die diese Würmer dann mit dem Flammenwerfer halt abfackelt, damit sie halt wirklich auch sterben. Denn das Problem ist halt, wenn du die Köpfe zerschießt, wie man es bei Zombies ja macht, dann fliegen da halt diese Würmer raus und die holen sich aber schon dann den nächsten Wirt. Das heißt, du musst diese Würmer auch vernichten. Das heißt, dann so Tag-Team-mäßig zerlegen sie dann da diese Zombies, was halt mega geil ist, wo sie dann auch in diese Enge gedrängt werden und dann diese Lösung ist, ja, lass uns hier reingehen. Und dann brechen sie so eine Tür auf, machen die Tür zu und dann merken sie halt, dass sie in so einer 1 Quadratmeter Gartenhütte stehen und er sagt nur so, good plan. das ist halt echt einfach. Das ist spannend, lustig und hart in einer Szene. Und das ist halt geil. Diese Mixtur funktioniert halt hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und selbst da gibt es sogar eine Rasenmäher-Szene noch vor Braindead, die zwar nicht so hart ist, weil sie jetzt auch nicht so voll ausgespielt wird, aber selbst das ist halt hier sogar schon drin. Man muss ja auch sagen, dann mit Night of the Creeps und dann eben Monster Squad, den ich übrigens selber noch nicht gesehen habe, auch noch ein Film auf meiner Watchlist und muss ich dringend nachholen.
Den können wir auch mal hier besprechen. Den fand ich
können wir gerne mal machen. Und man muss ja auch sagen, vielleicht hätte nämlich Decker in dem Metier bleiben sollen, wenn er das anscheinend so gut kann, weil er hat ja danach nur noch 93 Robocop 3 gedreht, da müssen wir nicht drüber reden. Und dann hat er seitdem nämlich keinen Film mehr gemacht. Und er hat irgendwie 2009, habe ich nochmal nachgelesen, 2009 hat er ein Interview gegeben, nochmal irgendwie zu seinen alten Filmen, als nämlich dann Night of the Creeps erstmals auf Blu-ray in den USA kam. Und da hat er gesagt, ja, er würde gerade, nee, 2005 sogar schon, er würde gerade an einem Endzeit-Sci-Fi-Film arbeiten. Ja gut, hat bis heute nicht funktioniert. Ja. Also der Typ ist halt weg vom Fenster. Vielleicht hätte er damals in diesem, genau in diesem Metier bleiben sollen. Vielleicht hätte er einen Profi für solche Monster-Filme mit Augenzwinkern werden können. Wäre halt, vielleicht seine Karriere besser gelaufen.
Ja, er ist halt ein bisschen schade, weil einer seiner besten Freunde ist ja Shane Black, der auch kurz zu sehen ist als Polizist und der hat es ja irgendwie cleverer gemacht. Also Fred Decker hat ja auch Drehbücher geschrieben und Regie geführt, aber alles halt so eine Spur unter Shane Black. Also er hat das Drehbuch zu Ricochet geschrieben, den ich auch sehr mochte damals, aber danach ist halt einfach verschwunden, beziehungsweise so relativ schnell ausgefadet. Da machst du halt so 1-2 Filme, die nicht so gut hinhauen, aber das hat Shane Black ja jetzt auch irgendwie nicht nachträglich beschädigt. Aber das ist halt schon so ein bisschen schade. Ich finde halt, dass du bei Night of the Creeps auch so super die Spielfreude von allen merkst. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo Tom Atkins einfach an so einer Rose riecht, was halt so ein bisschen wie so Break of Character wirkt, aber irgendwie halt gerade nicht. Also, dass er trotz dieser ganzen Aggro-Sachen oder so halt natürlich trotzdem so ein Schöngeist, also auch so eine Szene hat. Und dann ist halt auch in irgendeinem Making-of-Interview hat er auch gesagt, dass das seine eigene Idee war, dass er das einfach während den Dreharbeiten gemacht hat und dass sie es halt drin gelassen haben. Und das ist halt auch cool, weil es nur so eine vermeintlich kleine Szene eigentlich ist, aber halt trotzdem guter Gag. Und man denkt so, ja, das macht den Charakter auch wieder menschlich, obwohl er natürlich auch eine reine Parodie auf diese ganzen Hardboiled-Cops ist. Er sagt ja auch, ich glaube, 5-mal im Film dieses Thrill Me, was ja auch schon, also ja, es ist auch nie in die Hall of Fame der legendären One-Liner aufgestiegen, aber es hätte im Prinzip Potenzial gehabt.
Also ja, vor allem diese Rose, wenn das wirklich spontan war, ist ja sogar geil, weil der Film endet ja, nicht endet ganz, aber nach diesem Angriff, nachdem die Zombies besiegt sind, endet ja sogar der Shot auf dieser Rose dann sogar.
Ja, ja.
Also sie nutzen das sogar noch mal als Symbol dafür, weil er überlebt es ja nicht, der Polizist. Und sie nutzen es sogar noch mal, dann, um ihn quasi abzuschließen mit dem Shot auf diese Rose, der er vorher in dieser nichtigen Szene gerochen hat. Also eigentlich super smart.
Ja, ja.
Und ich habe gerade noch mal geguckt, wegen in Versenkung verschwunden. Also Decker hat noch mal ein Drehbuch geschrieben, 2015, für den Shane Black-Film Edge. Den habe ich aber nicht gesehen, tatsächlich. Ja, also da haben sie nochmal zusammengearbeitet, das war das Letzte, was er gemacht hat. Also ganz weg ist er scheinbar noch nicht, aber dazwischen kam irgendwie über 15 Jahre fast nichts.
Ja, und er und Shane Black haben ja auch davor, also das wäre auch vor Lethal Weapon, das erste Drehbuch von Shane Black gewesen, wo sie auch einen Action-Horror-Film gedreht oder geschrieben haben, das Drehbuch, wo es um US-Special Forces geht, die halt Soldaten zurückbringen, die im Vietnamkrieg gestorben sind, Jahre später, also nur die Körper, und die werden dann halt auch zu unbezwingbaren Zombies. Und das sollte auch während Weihnachten spielen, also ein bisschen so eine Mischung aus Gremlins und irgendwie Army of the Dead. Nur wahrscheinlich deutlich besser. Und das Drehbuch selbst habe ich auch nicht gelesen, aber der Film sollte halt John Carpenter sollte Regie führen, Walter Hill wollte produzieren und Kurt Russell sollte die Hauptrolle spielen, ist aber nie entstanden. Also wenn der gekommen wäre, Ende der 80er, ich glaube, das wäre halt auch ein riesen Highlight gewesen. Und ja. Jetzt ist halt das einzige Tröstliche, dass das Originalskript wohl Kult-Following hat. Aber das reicht, glaube ich, nicht, um irgendwie.
Das hilft auch keinem mehr, ne?
Ja. Nee. Und ich glaube nicht, dass sowas jetzt noch verfilmt werden würde. Aber das für Ende der 80er, so Vietnamkriegs-Zombie-Soldaten, das hätte, glaube ich, gut funktioniert.
Da hätten sie wahrscheinlich auch wieder einen Aufschrei gestartet aufgrund des Traumas, was da irgendwie wieder. Mit dem wieder Schindluder getrieben wird.
Ja, aber so ein Ding heute starten vor 30 Jahren, also am 4. Juli, parallel irgendwie noch zu Geboren am 4. Juli, so ein Ding, um ein bisschen zu provozieren, so eine Satire auf diesen ganzen Vietnamkrieg, weil im Prinzip sind die Leichen ja zurückgekommen. Teilweise halt wirklich für die Beerdigung, aber ganz gewiss als Trauma für alle Hinterbliebenen, und das dann irgendwie in einen Horrorfilm überführen, hätte ja durchaus seine Daseinsberechtigung.
Naja, oder halt eben, dass die zurückgekehrten Soldaten halt eigentlich Leichen sind, ne? Also die Lebenden, die jetzt halt durch PTSD und so weiter.
Ja, das PTSD einfach wie so ein zombieartigen Virus. Also ich meine, das ist ja traurig genug. Viele begehen ja eigentlich eher Selbstmord, aber ganz oder häufig ist ja dann auch ein Amoklauf noch dazwischen, eben weil ja die Pflege von Soldaten, die halt aus allen möglichen Kriegen zurückkehren, ja eher mangelhaft ist, beziehungsweise wenn du halt einmal so eine posttraumatische Belastungsstörung vom Krieg hast, wirst du nie wieder wahrscheinlich zur Normalform zurückkehren.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das zu unheroisch rübergekommen wäre und man sich deswegen nicht daran getraut hat. Und ich glaube, heutzutage hättest du auch Probleme, weil heutzutage herrscht ein viel größeres Bewusstsein ja eben für diese posttraumatischen Störungen. Und auch gerade Soldaten, die sich ja dann wirklich dann auch zu dem Thema äußern und nach vorne gehen und sagen, hey Leute, das ist nicht so ganz auf die leichte Schulter zu nehmen, was ihr hier macht. Ich glaube, das wäre heutzutage noch schwieriger.
Aber ja, aber da so Ende der 80er, also die Grundplot der vom Film ist halt auch, dass die Zombie-Soldaten da eine Armeebasis einnehmen, sich bewaffnen und dann halt anfangen, die Stadt zu zerstören.
Okay, also, na gut.
Und ich glaube, wenn sie da so irgendwie so ein paar gute Meta-Gags eingebaut hätten, wie zum Beispiel die russische Roulette-Szene aus Deer Hunter irgendwie so aufzunehmen oder so, also das hätte schon gut funktionieren können.
Ja, mit dem richtigen Fingerspitzengefühl auf jeden Fall.
Ja. Ja, kurz vorher, 2 Jahre vorher, hätte Shane Black dann Lethal Weapon rausgebracht, also beziehungsweise nach seinem Drehbuch, dann kommt das Ding zusammen mit Fred Decker, dann wären sie in den 90ern die Superstars gewesen, die erstmal jeden größeren Actionfilm gemacht hätten oder jede größere Actionkomödie.
Ja, oder halt auch den größten Camp irgendwie zum Blockbuster hochgejessen.
Ja.
Also.
Ja, so ist halt schade, aber auch wieder bei Nacht der Creeps auch wieder völlig unverständlich, warum kein zweiter Teil rangekloppt wurde.
Nach dem Ende.
Ja.
Aber ich muss auch mal sagen,
es gibt ja so eine indirekte Fortsetzung, aber die ist ja halt, also die kann man einfach.
Die ist nicht offiziell, ja. Habt ihr den Director's Cut oder Kinocut gesehen?
Also ich habe den Director's Cut gesehen, zumindest hieß es so. Ich kenne allerdings nicht ich habe mir jetzt nicht bei Schnittberichte zum Beispiel die Unterschiede angesehen.
Kann ich aber kurz anführen. Mal. Ja gut, es gibt nur im Grunde nur einen großen Unterschied, das ist das Ende tatsächlich. Ja. Der Kinocut hat ein anderes Ende als der DC. Im Kino wird das quasi am Ende, also in beiden Teilen wird quasi auf den zweiten Teil irgendwie geteasert. Im Kinocut ist es so, dass am Ende ein Hund nochmal befallen wird. Also ein bisschen der The Thing Move, da fliegt so ein kleiner Hund, so ein Wurm ins Gesicht. Und dann ist Ende. Und im Director's Cut Ende sieht man am Ende halt den Polizisten halt, also den Tom Atkins. Der Zombie fällt halt um, und dann, also das passiert ja auch im Kinocut. Und dann kommen die Würmer aus seinem Kopf, und im Kinocut fliegt halt dem Hund der eine in den Mund. Und im DC wuseln die weg, und dann gibt's einen Schnitt auf einen Friedhof, wo man halt denken soll, ah, okay, jetzt holen sich die Würmer halt einfach da Leichen, wo sie sich reinpflanzen und dann da auferstehen, wie richtige Zombies eben. Aber dann setzt er noch einen drauf, denn dann kommt plötzlich so ein Flutscheinwerfer, der plötzlich auf dem Friedhof leuchtet, alles absucht, und dann kommt plötzlich das Alien-Raumschiff, was quasi die impliziert, dass die ihre Würmer halt wieder suchen. Von denen sie am Anfang entflohen sind.
Wo ich mir gedacht habe, Alter, mutig. Mit diesen komischen, nackten, halbgroßen, keine Ahnung.
Bad Taste Revival.
Ja, Bad Taste Aliens da anfangen, die da irgendwie durch ihre Raumschiffgänge stummeln so. Das fand ich schon echt mutig, so den Film zu beginnen, weil eigentlich hast du nach dem Auftakt schon entweder keine Fragen mehr oder halt auch schon keinen Bock.
Ja, der Anfang ist sehr trashy halt, das stimmt schon. Ja, und das Ende, und der DC endet halt dann genau damit, dass die Brücke geschlagen wird und die suchen jetzt quasi ihre Würmer da ab am Friedhof mit dem Flutscheinwerfer, und dann ist Ende.
Okay, da finde ich aber die Flutscheinwerfer nun mal geiler.
Ja, weil sie eben auch die Brücke schlägt. Also der Kinocut impliziert einfach nur, es gibt noch einen Wurm, befällt jetzt ein Tier, es geht weiter.
Ja, und der Hund bellt, also impliziert ja so, als ob er die Frau anfällt irgendwie. Ja, genau. Also das Kinoende ist halt so dieses typische, es kommt noch ein zweiter Teil, und natürlich ist es doch kein Happy End, so dieses.
Genau, und ich finde, der DC macht das auch besser, weil er eben genau diese Brücke zu diesem sehr skurrilen Anfang aber auch schlägt und zeigt, die Aliens wollen jetzt diese Viecher wieder zurückholen natürlich, weil die denen ja entkommen sind quasi. Ja,
oder sind jetzt bereit, die Erde zu übernehmen, weil die Würmer halt schon da sind.
Oder das.
Wäre also ja nicht die erste Massenvernichtungswaffe, die biologische Massenvernichtungswaffe, die man auf uns loslassen möchte.
Das stimmt. Also was sie natürlich vorhaben, erfährt man nicht, aber auf jeden Fall, sie sind jetzt da und suchen diese Würmer ab. Ja.
Ja. Gut, ich glaube, dann hätten wir auch Night of the Creeps adäquat besprochen oder zumindest auf jeden Fall gebührend abgefeiert. Also wirklich eine schöne kleine Genreüberraschung. Wenn man die noch nicht auf der Uhr hatte, sollte man sich diesen Film mal reinziehen. Die handgemachten Effekte sprechen für sich, aber eben halt auch einige Figuren. Wenn ich jetzt eine Schwachstelle ausmachen könnte, dann wäre es meiner Ansicht nach Jason Lively in der Hauptrolle. Weil der soll zwar ein nasses Handtuch sein, so, aber ich fand ihn dann auch echt unsympathisch. Was ja auch sein Kollege hier, ich weiß es, Steve Marshall, der ihm dann halt mal irgendwann im Film in der Mitte so ein bisschen die Augen öffnet und ihm einfach und mal irgendwie vor Augen führt, was er doch für ein Arschloch ist. Das fand ich, da hat er wirklich sehr treffende Punkte gehabt, jetzt so das Jahre später mal zu sehen. Ich glaube, wenn ich das als junger Mensch gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, komm, alles halb so wild, ihr versteht euch trotzdem, ihr seid beste Buddies. Aber wenn ich jetzt mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Bewusstsein vor dem sitzen, würde ich sagen, weißt du was, mach's alleine. Ja? Zieh dein Ding durch, aber ohne mich. Ich bin hier nicht mehr dein irgendwie, ja, dein behinderter Freund, der dich glänzen lässt oder sonst irgendwas. Ich zieh jetzt hier mein eigenes Ding durch, zieh du deine Ego-Nummer ab, ist mir egal. Aber mit dem hätte ich eigentlich keine Lust mehr gehabt, irgendwie befreundet zu sein. Und da muss man schon sagen,
die waren nicht die größten Sympathieträger. Das
da muss ich schon sagen, good old 80s, da wird sowas geschluckt, da kann man sich auch mal schon wirklich solche harten Dinger um die Ohren knallen. Und es hat nicht größeren Einfluss auf die Handlung oder eben halt auf die Freundschaft, die dort porträtiert wird.
Ja. Und also dazu sei gesagt auch, der Film hat jetzt seit ein paar Jahren schon FSK 16 ungeschnitten. Der lief mal früher im Fernsehen immer geschnitten. Und die Blu-ray von Alive, die enthält auch sowohl den DC als auch die Kinofassung.
Und ich hoffe, es hat keinen tieferen Einfluss auf unsere Freundschaft, wenn ich auf unser neues Format überleite jetzt.
Nein, das sollten wir jetzt auch machen, denn wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. Denn nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Gesichtsbücher des Todes nicht mehr so viel hergeben gerade, haben wir uns verleiten lassen, muss man ja echt sagen. Wir haben uns anregen lassen von einem Zuschauer, der hat uns eine Nachricht geschickt. Und hat uns auf eine coole, oder beziehungsweise hat uns somit eine tolle Idee geschenkt. Weißt du noch den Namen von dem Herrn oder der Dame?
Ja, das ist der gute Sascha, der hört uns sehr fleißig.
Gut, der gute Sascha, der uns sehr fleißig hört. Vielen Dank, Sascha, an dieser Stelle. Und auch an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Muss man ja auch mal immer wieder sagen. Der hat uns nämlich gesagt, ey, guckt euch doch mal die Amazon-Bewertungen an. Und deswegen haben wir uns jetzt eine neue kleine Rubrik ins Leben berufen, um entweder die andere ganz zu verdrängen oder zumindest die Zeit zu überbrücken, bis mal wieder was Neues aufgetaucht ist, was wir verwerten können.
Sie können ja abwechselnd kommen.
Sie können abwechselnd kommen, genau. Und ja, wir haben diese neue Kategorie gehofft. Ich hoffe, ich krieg's jetzt irgendwie hin. Soll ich das wirklich in so einem alten Stil machen, ja?
Ja, bitte.
Versuch's.
Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Jetzt hat's jeder.
Ja, jetzt hat's, glaube ich, jeder begriffen.
Ja. So. Und es geht darum, dass wir uns gegenseitig Amazon-Pakete schicken, wer den hässlichsten Fahrer kriegt, der hat gewonnen.
Ja, nein, so viel Zynismus zum Ende.
Kleiner Shane Black-Gag. Nee, Tino, was ist es denn wirklich?
Also, in Wirklichkeit haben wir die Amazon-Reviews durchsucht nach schönen Perlen, die nicht unserer Meinung, also ich habe jetzt einfach mal, gehe davon aus, dass meine Meinung Konsens im Podcast ist, wo ich aber auch schon oft lernen muss, das ist leider nicht so. Aber ich habe jetzt was zu einem Film rausgesucht, wo ich weiß, dass wir ihn alle drei mögen, bisher mögen. Und es ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was wir in dem Film sehen. Und noch dazu finde ich, ist es recht, ja, amüsant bis provozierend geschrieben. Deswegen lese ich das jetzt mal vor.
Ja, ganz kurz noch den Ansatz zu erklären, wie wir es machen. Also, du liest jetzt was vor.
Ja,
stimmt. Daniel und ich raten dann, also geben einen Tipp ab, was denn der Film dazu sein könnte. Mhm. Und wie auch bei den Gesichtsbüchern, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr ratet genauso mit. Und wir haben aber was ganz Neues für euch. Das hat sich doch keiner ausgedacht. In den darauffolgenden Episoden werden wir das Ganze auch wirklich auflösen. Ja, geil. Denn wir haben schon gemerkt, ihr habt immer toll mitgeraten, aber es bringt natürlich nichts, wenn wir das immer dem Zufall überlassen oder nur mal auf Twitter oder so euch antworten. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das also, halt wir werden
wie
das jetzt
so ein Arthouse Whodunit, wo es ja auch nicht unbedingt eine Auflösung geben muss.
Ja,
sondern es wird
also
nur
da
so
war ja,
dass es eine Auflösung gibt.
Da waren ja die Aussagen mehr der Gag an sich, aber nee, ja. Wir werden es jetzt wirklich so machen. Einer liest vor, zwei geben einen Tipp ab. Zur nächsten Folge gibt es die Auflösung und wer dann recht hatte,
darf den nächsten
darf
Film
quasi.
Ja, aber was machen wir denn, wenn beide Unrecht haben?
Ja, dann wird gelost. Oder derjenige, der es vorgelesen hat, ist auch mal dran. Also dann gibt es erst einen Wechsel, wenn
unser Rat.
Okay, dann ist
ja,
okay.
Und alles 2023 klar. Dürft ihr dann auch mal.
Alles klar.
Ja, genau. Das, im Zweifelsfall kann das passieren. Ja. Also so viel zu den Regeln. Und jetzt, Tino, gerne diese Kritik.
Und keine Regeln ohne Regelbiegung. Ich lasse zwei, drei Worte weg, die es sonst zu einfach machen würden. Also, los geht's. Die Bewertung des Films war recht schlecht, wollte ihm aber eine Chance geben, da Kritiker ihn als sehr sehenswert beschrieben haben. Das war ein Fehler. Was in den Köpfen der Kritiker vorgeht, keine Ahnung. Der Horror an dem Film ist die aufgedrückte, deprimierende Stimmung. Vor allem die Frau mit am Heulen und am Ausrasten. Dann gibt es den Film nur in der deutschen Synchro und die Stimme ist so nervig. Dann, es tut mir leid, die sind alle so hässlich. Was ist das? Die Story einfach nur schlecht. Ich konnte den Film nicht zu Ende sehen. Es ist einer der schlechtesten Filme überhaupt.
Okay, es sind nur hässliche Menschen?
Die sind alle hässlich, eine Frau ist nur am Heulen.
Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendeinen Film basierend darauf, dass alle so hässlich sind, sagt, macht euch das halt zu schlechten Menschen. Ich habe euch im Vorfeld ja schon gewarnt, dass ihr euch hier schön selbst eine mitgeben könnt.
Einen reindrückt, okay.
Also sagt einfach irgend sowas wie Into the Blue oder so.
Aber du hast ja schon, du hast jetzt schon gesagt, dass wir alle drei den Film kennen. Also wir beide kennen den Film auch.
Ja. Also ich gehe mal stark von aus.
Und du gehst auch davon aus, dass, und da wir zu diesen Filmkritikern wahrscheinlich gelten, die diese Person meint, die den immer hochloben, werden wir wahrscheinlich auch mögen.
Ja.
Also entweder hast du jetzt direkt irgendwie so einen Knaller rausgesucht, irgendwie sowas.
Ich sag It Follows.
Oh, da wurde natürlich wieder sehr auf meinen Charakter abgezielt. Vielleicht stimmt's, vielleicht nicht, man weiß es nicht.
Ja, und ich bin gerade tatsächlich, ich bin dann auch so befasst beim Hochgeräter, dann sage ich Hereditary. Weil da die Figuren und auch Schauspieler natürlich jetzt nicht gerade die normschönen Hollywood-Stars sind, sag ich mal, die man jetzt sonst aus irgendwelchen Teenie-Filmen.
Ach schade, Toni Collette hatte mich eben nach deiner Telefonnummer gefragt.
aber ich versuche mich ja nur in diese Menschen, die sowas schreiben, hineinzuversetzen.
Na, obwohl, dann wäre doch eigentlich Midsommar irgendwie der Fall, oder? Besser geeignet.
Nee, da hast du Florence Pugh.
Die heult permanent.
Findet jeder einen Konsens. Ja, aber in Hereditary wird auch viel geheult, so ist es nicht.
Ja.
Na, ist ja egal. Ist ja keine Diskussionsgrundlage, ist ja nur ein Tipp. Wir sollen einen Tipp abgeben. Ich sag Hereditary.
Okay, ich sag It Follows. Und
was würde ich jetzt machen, wenn einer von euch recht hätte?
Naja, jetzt machst du gar
nichts. In der nächsten Folge bist du aufgelöst.
Das lösen wir natürlich off-Text aus. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen uns jetzt bis nächste Woche fleißig auf Social Media und Co. Dazu Tipps abgeben.
Okay. Und ihr denkt wirklich, dass ihr es in 2 Minuten erfahrt, wenn ihr euch da mal nicht beschrieben habt.
Dann erfahren wir es halt nächste Woche. Das kommt drauf an,
wie lange die Abmoderation jetzt dauert.
Ich bin gelassen, was das angeht. Ich kann das verdrängen bis dahin.
Aber ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Wer meint, in dem Film sind alle hässlich? Bin ich sehr gespannt. Ja.
Ich habe bei natürlich, die sind alle so hässlich, habe ich 2 Worte weggelassen.
Oh je.
Die ich euch gleich aber als Tipp gebe.
Aber ich finde es eher allein sowieso, dass allein das rechtfertigt schon diese Kategorie. Ich finde es einfach toll zu lesen, dass Menschen das als Kritik nutzen, um einen Film abzuwerten, weil Schauspieler hässlich sind. Also sie als hässlich empfinden. Das ist toll.
Ja. Ich hoffe, ihr empfindet uns alles andere als hässlich und haltet uns weiterhin die Treue. Und seid darauf aus, noch mehr Tipps zu erfahren, beziehungsweise wie es wohl weitergeht in der Fear Street. Das alles werden wir hoffentlich nächste Woche diskutieren, mit natürlich hoffentlich noch ein paar anderen schönen Perlen oder eben halt Trüffeln, die wir für euch ausgegraben haben. Ansonsten, uns gibt's jede Woche, uns gibt's auf allen sozialen Medien, uns gibt's hier bei Fred Carpet natürlich auch. Wäre schön, wenn ihr auf der einen oder anderen Seite ein Abo dalasst oder halt fleißig kommentiert, ein bisschen Feedback gebt. Nochmal hier ein kleines Dankeschön an all die schönen Vorschläge, die so in letzter Zeit gekommen sind. Bei manchen ist es natürlich dann auch echt schon so, da kennen wir die Filme schon, das ist dann nicht mehr unbedingt so ein Tipp, den wir dann irgendwie befolgen müssen. Aber wir versuchen natürlich dann schon auch auf die Wünsche einzugehen von Filmen, die wir halt auch schon kennen. um die dann mal hier zu besprechen. Ich denke, André hat da schon einiges gesammelt und demnach soll das auch hier recht bald dann seinen Platz finden.
Ja, ja, und das Konzept, glaube ich, halt, dass wir halt ein bisschen was Aktuelles haben und dann auch immer wieder mal so ein Klassiker, das, glaube ich, funktioniert ganz gut.
Ja, also ich glaube.
Wo man ja auch jetzt merkt, bei den Alles so klebt, dass wir auch selber noch was nachholen können, teilweise.
Eben, eben, eben. Und ja. Ich bin immer dafür, was nachzuholen, was ich noch nicht kenne oder beziehungsweise was ich schon ewig lang auf der Liste habe. Ich konnte jetzt zum Beispiel durch einen anderen Podcast endlich mal Mad Circus von Alex de Iglesia, der Iglesia nachholen oder endlich mal schauen. Und das hat mich sehr gefreut.
Da wird ein sehr guter Witz erzählt.
Du meinst ja mit dem Brathähnchen?
Nee, mit dem Baby.
Ja, aber er klatscht doch ein Brathähnchen an die Scheibe. Ach
so. Ja. Ja, gut, so weiß ich, also das, ich habe den nur im Kino damals gesehen, aber.
Ja, aber er klatscht ja ein Brathähnchen dann dem Moment an die Scheibe. Ja,
seitdem sehe ich aber auch den Lukas aus anderen Augen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, toller Film, aber egal. Wir freuen uns auch, solche Filme nachzuholen, die wir selbst noch nicht gesehen haben, sind für jeden Insider-Tipp dankbar. Und natürlich, wenn ihr eine Wunschvorstellung habt oder beziehungsweise einen Wunsch habt, den wir irgendwie mal auseinandernehmen sollen, dann machen wir das auch gerne. Bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich zu verabschieden, mich zu bedanken, auch bei meinen beiden Kollegen. Und ja, euch viel Spaß bis zur nächsten Woche zu wünschen. Macht es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.